damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie von
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Hallo.
Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Ich komme mir vor, als hätten wir hier schon mal gesessen.
Ich wollte gerade sagen, mir ist so, als hätten wir das gerade schon mal gemacht.
Ist es vielleicht ein Remake?
Wir machen ein Remake! Genau, wir machen ein Remake der letzten Folge. Nein, wir reden nicht wieder über Musicals, keine Sorge.
Aber dann lass uns doch über Remakes reden. Wie wäre das?
Gut, also hör mal, du hast so spontane Ideen, die
Oder?
Sind wirklich
doch. Ich war auf der Verona-Pot-Moderationsschule.
Wir werden alles über den Jordan schmeißen jetzt und was über Remakes machen, ganz spontan.
Okay. Gute Idee. Völlig unvorbereitet.
Ja.
Ich werde mal sehen, wie viel wir wissen.
Na, wenn die Idee hier so rumliegt, dann machen wir das.
Ja, genau.
Und wenn es nichts wird, machen wir es einfach nochmal.
Apropos nochmal.
Aha.
Gibt es denn Momente in eurem Leben, wo wir gerade von Remakes sprechen, so ganz durch Zufall, wo ihr sagen würdet, das würde ich heute gerne nochmal anders machen. Und wenn ja, was?
Tatjana, eine Frau wird bitter.
Wir brauchen nur einen, Schatz.
Soll ich erzählen?
Ja.
Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also, natürlich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ist es für das Publikum eine Erfolgsgeschichte, die unvergleichbar ist. Also für das Publikum und für mich ist es eine absolute Erfolgsgeschichte. Aber wenn man mich privat kennt, weiß man natürlich, dass gewisse Sachen hätten anders laufen können, als sie liefen. Ich will nicht wieder von Mykonos anfangen. Nein, es gibt andere Beispiele. Also in meinem Leben gab es viele Wendepunkte, wo ich heute mit einem Gesicht knallrot, schweißgebadet vor Scham vor mir selber sitze und denke, meine Güte nochmal, das hättest du nun wirklich anders lösen können, anstatt Augen zu und weglaufen. Davon gibt es im privaten Bereich natürlich einige ganz schlimme Erinnerungen, wo ich, was weiß ich, einmal war ich mit einem Brasilianer zusammen und dann habe ich den in Brasilien besucht und der wollte im Prinzip, wir waren so vielleicht Mitte 20, dass ich da bleibe. Und ich hätte mit dem da bleiben können in Brasilien und den geheiratet und den geliebt und da wäre ich jetzt brasilianischer Urwaldfarmer. Das hätte ich einfach machen können.
Rin.
Und ich denke so oft, ich habe den einfach sitzen lassen, so, weißt du, ich bin nach Deutschland geflogen und habe gesagt, ja, ich komme bald wieder und nie wieder gemeldet. So Sachen, weißt du?
Der wollte dich heiraten.
Ja, der war richtig, richtig ernsthaft verliebt und wir waren 6 Wochen glücklich und dann bin ich aus Angst wieder abgehauen und solche Sachen sind in meinem Leben einige passiert. Ich habe wirklich da was auf dem Kerbholz und bin immer irgendwie dann geflohen und habe doch mein eigenes Ding gemacht, wovon ich dachte, dass das für mich das Richtige ist. Aber es war auf Kosten von anderen in dem Sinne, weißt du? Und das merke ich heutzutage, wenn ich so manchmal daran erinnere, ich verdränge es natürlich immer, das war böse. Das war wirklich link. Also manche Sachen waren wirklich link. Einer ist für mich nach Hamburg gezogen und da habe ich den am langen Abend verhungern lassen, obwohl der extra nach Hamburg gezogen ist. Und so Sachen. Oh. Da bin ich wirklich ein Schwein gewesen. Und da schäme ich mich auch für. Beruflich, ja gut, also die eine oder andere Sache hätte ich anders. Nö, eigentlich nicht. Also da hätte ich höchstwahrscheinlich genau dasselbe gemacht wie Paul.
Ich hatte ein Kinderdorf in Afrika.
Ja, das Buch schreibe ich ja noch, das kommt noch.
Na, aber
ich
das war ja toll, Kinderdorf, das ist ja nichts, was du anders hättest machen
der
wollen.
Marmorberge, irgendwas. Nein, das hätte ich alles, würde ich alles genauso machen, glaube ich. Ich habe auch immer in dem richtigen Moment ja gesagt, wenn mir was geboten wurde, da habe ich dann zugegriffen. Mhm. Dadurch bin ich an manche Positionen gekommen, weil ich zugegriffen habe in der richtigen Sekunde. Aber im Privaten, muss ich sagen, habe ich mein Glück oft mit Füßen getreten und das hätte ich anders machen. Das würde ich anders machen, wenn ich mit dem Wissen von heute nochmal in dem Alter wäre, sagen wir mal so. Aber damals hatte ich Schiss vor der Verantwortung und Schiss, mich zu binden und bin dann fahrenflüchtig geworden und das war immer auf Kosten des anderen und das war gemein. Ja, so.
Aber das ist ja auch ein Zeichen, dass du da noch nicht bereit dafür warst. Also du bist ja nicht aus bösen Absichten abgehauen oder so, sondern
you weren't ready. Aber überleg mal, was ist das für ein Charakter? Wenn einer, der war 18, den habe ich in der, wie hieß diese Sauna?
Na, das ist ein anderes Thema.
Nee, das ist genau das. Der war 18, ich war 28, sag ich mal. Wir haben uns in dieser Sauna in Köln kennengelernt.
Und es war Sommer?
Ja, und es war heiß und stickig. Und der war das erste Mal in dieser Sauna. Und den habe ich als Unschuldslamm, der nicht wusste, wo links und rechts ist da unten, der das erste Mal da rumtapste, natürlich sofort mit dem lauernden Predatorblick gesehen und geschnappt. Und ich war die erste Liebe für den, weißt du? Mhm. Und dann bin ich nach Hamburg wieder, weil ich in Köln nur kurz gearbeitet habe. Da habe ich ein Praktikum gemacht, 92. Und dann hat der seinen Zivildienst nach Hamburg geschiftet, weil wir wollten zusammenziehen und alles und so. Und als er in Hamburg dann seinen Zivildienst anfing und nun mit seinem Koffer da stand, habe ich ihn nicht aufgemacht.
Oh, das ist wirklich
richtig link. Und der war wirklich so total verzweifelt und ist dann wieder nach zwei Wochen, wo er auf der Couch von irgendwem gewohnt hat, wieder nach Köln und hat sein Zivi geschmissen und so. Und das ist ja eine Charakterfrage, wo ich heute sage, das war so arschig, aber es war ja in mir drin. Also das ist ein ganz schlimmer Wunderpunkt, diese Erinnerung an den. Und dann habe ich den 5 oder 10 Jahre danach nochmal besucht. Da hat er mich natürlich am ausgestreckten Arm verhungern lassen, mit Recht. Ich wollte ja nur eine Entschuldigung für mein Verhalten haben, sonst, weißt du, ich wollte ja nur, dass er mir verzeiht, damit ich mich besser fühle. Und ein Glück hat er mich abtropfen lassen.
Ich finde es aber toll, dass du da so drüber sprichst.
Ja, nee, aber was soll ich sagen? Also ich war halt echt ein Arsch. Mhm. Und das habe ich höchstwahrscheinlich ja auch immer noch in mir. Das ist ja ein Charakterzug.
Du hast immer noch einen Arsch.
Ich habe immer noch einen Arsch in mir. Und das ist schwierig, das wird man nie los, solche Sachen. Und das ist beim Remake meines Lebens, würde ich mir wünschen, dass ich es anders machen würde, aber da ich ahne, dass es in mir drin ist und ich innerlich irgendwo eine Arschseite habe, da würde ich höchstwahrscheinlich das wieder so falsch machen.
Ja, aber das eine ist ja, dass sich darüber bewusst werden und bewusst sein, dass man solche Seiten hat, und das andere ist dann, Erwachsener damit umzugehen und eventuell sich nicht auf sowas einzulassen,
bevor es passiert. Aber jetzt fragt kein 18-Jähriger mehr, ob er bei mir einziehen kann. Die Zeiten sind vorbei.
Ach, warten wir es ab. Die Wohnungssituation in Berlin ist ja furchtbar.
So, genug von mir.
Ja.
Ich, nein.
Barbie, möchtest du?
Ach du, das ist ja immer so ein bisschen wie bei Drag Race, wenn sie dann in der letzten Folge vom Finale den Mädels irgendwie ihre Kinderfotos vorhalten, um die Tränen rauszudrücken und zu sagen, was würdest du deinem Jungen selbst sagen, was würdest du anders machen?
Ist aber auch immer hart.
Ja, aber es ist ich bin das neulich gefragt worden, ich weiß gar nicht mehr wo, und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass das für mich mittlerweile eine Frage ist, die ich mit gar nichts beantworten muss. Weil ich glaube, ich musste all die schlimmen Dinge erleben. Ich musste auch die Traumata durchleben. Also es würde mir nichts bringen, meinem Jüngeren selbst zu sagen, trenn dich früher von deiner Mutter, lass dich nicht auf diese Beziehung ein, Finger weg von Drogen, lalala. Weil mich das ja zu dem gemacht hat, der ich heute bin, und mich in die Situation gebracht hat, in der ich heute bin. Und natürlich würde es Spin-offs geben, im Theoretischen. Also wenn ich mein Leben zurückdrehe und mir denke, okay, wenn ich an der Stelle jetzt früher Gesangs- und Tanzunterricht genommen hätte und nicht mehr auf Drogen gewesen wäre, dann hätte ich so und so eine Karriere haben können, lalala, ist alles gut und schön. Ich mag mich aber heute echt gerne und ich mag auch mein Leben heute echt gerne und ich will gar nicht ein anderes Leben gehabt haben, to be honest. So, und auch der Schmerz und all das, was da passiert ist, ist was ich mittlerweile wertschätze. Also ich würde nicht mehr Dinge, die traumatisch waren und furchtbar waren, ausgemerzt haben wollen, weil ich tatsächlich nicht weiß, wer ich dann geworden wäre. Und das war ja auch ein, wie sagt man das, ein klärendes, reinigendes Feuer, durch das ich da gegangen bin, auch wenn das jetzt pathetisch klingt, was mir geholfen hat, ganz viel zurückzulassen und ganz viel neu zu denken und auch anders in den Spiegel zu gucken. Und honestly, ich will gar nichts ändern. Ich bin fein, wie es ist. Ich liebe das.
Schön. Das ist natürlich eine tolle Bilanz.
Ja, also meine Bilanz ist ähnlich. Also ich mag die Person, die ich jetzt bin, auch total gerne und bin fein mit mir. Trotzdem gibt es ein paar Momente in meinem Leben, wo meine Neugierde bei einem Remake anders gelagert sein würde. Also ich habe einen einzigen Karl in meinem Leben, mit dem ich Ja, also wir haben uns in Deutschland kennengelernt und das ist alles 100 Jahre her. Ist auch nicht so wichtig, wann das war. Und wir waren naja, also irgendwie Matti und ich haben uns kennengelernt, als Matti, ich glaube, Matti war 19 und kam aus San Francisco und ich war, glaube ich, 23 und wir haben uns auf der Party einer gemeinsamen Freundin kennengelernt. Ich wusste, der ist in 4 Wochen wieder weg. Deswegen habe ich erst versucht, da nicht emotional einzusteigen, konnte mir dann aber überhaupt nicht helfen. Und für den war ich das auch das Erste so. Und dann haben wir lange miteinander telefoniert. Und es war immer klar, irgendwie da ist was und da soll was und das könnte was sein. Dann habe ich jemand anderen kennengelernt, von dem ich heute sagen würde, if you do that again, I'm gonna kill yourself. Weil das war einfach Lust auf den ersten Blick und ich habe mich sehr hormonell steuern lassen. Und dann bin ich, weil dieser neue Kerl gesagt hat, du fährst jetzt nicht einfach nach 3 Wochen nach San Francisco ohne mich und wir kannten uns, glaube ich, 2 Wochen oder irgendwie sowas, habe ich den mit nach San Francisco genommen und Matt vorgestellt, für den natürlich eine Welt zusammenbrach. Und das würde ich heute, und der aber auf eine komplett großartige und sehr erwachsene Art und Weise reagiert hatte, auf die, so, wo ich heute überhaupt nicht mehr in der Lage bin, irgendwie den tief genugen Kniefall zu machen, um das zu würdigen. Und das würde ich heute anders machen. Das war brutal und das war gemein und das würde ich nicht gerne machen. Und in den 2 Jahren, die ich in Amerika gelebt habe, war ich mit jemandem zusammen, der, und diese Person gibt es wahrscheinlich in allen unseren Leben, den gibt es noch. Und das ist 25 Jahre her. Und wir haben trotzdem die Vereinbarung, wenn wir mit 60 beide nicht verheiratet sind, werden wir zusammen alt. Weil.
Zu spät.
Ja, ja, I know.
Too old to die young.
Ja, ja, too old to die young. Ja, aber wir werden halt nicht sterben, sondern irgendwie. Ich bin damals, wir waren, das ist der einzige Mann, von dem ich mich nie offiziell getrennt habe. Sondern. Wir waren halt zusammen und dann war ich feige und bin halt nicht in Amerika geblieben, sondern bin zurückgegangen. Und wir sind aber überhaupt nicht im Bösen auseinander, sondern einfach mit sehr viel Liebe, aber dem Bewusstsein, das hier geht in unserem Leben gerade nicht. Und wenn ich das heute nochmal machen würde, würde ich, glaube ich, rausfinden wollen, was passiert, wenn wir es trotzdem versuchen. Und ich glaube letzten Endes, wenn ich mein Leben angucke, und wie gesagt, ich mag mein Leben, ich bin glücklich mit mir, ich finde, das ist alles schön so, aber das wäre wahrscheinlich der Kerl gewesen, mit dem ich jetzt 4 Kinder hätte und mein Leben wäre völlig anders gelaufen. Deswegen, das wäre ein völlig anderes Leben geworden und deswegen, ich meine, das, was mich daran interessiert, ist nicht Schmerz oder irgendwie so, sondern einfach blanke Neugierde, weil das einer dieser Punkte im Leben ist, wo sich Sachen wirklich hätten drehen können. Das
ist ja ein schönes Remake, wenn man denn den Lauf verändern kann. Das Schlimme an Remakes im Film, wenn wir darüber jetzt reden sollten, ist ja, dass die versuchen, aus etwas, was in sich sozusagen gestimmt hat, nochmal denselben Verlauf nochmal mit aktuelleren Bezügen herzustellen. Da ist ja nicht plötzlich ein anderer Inhalt. Das ist ja Remake in dem Sinne, ist ja nicht so, wie wir es jetzt besprochen haben, sondern das ist tatsächlich dasselbe in Grün, bloß in einem neuen Gewand mit aktuellen Darstellern, anderer Musik, bla bla bla.
Ne? Das wirft natürlich immer die Frage auf, warum überhaupt ein Remake machen. Das eine ist natürlich der ganz offensichtliche finanzielle Aspekt. Man will eine Kuh, die schon mal gut gemolken worden ist, vielleicht nochmal irgendwie an die Melkmaschine anschließen und selber davon profitieren. Der andere Aspekt kann sein, wie zum Beispiel bei Boys in the Band kürzlich, dass man sagt, der alte Stoff ist so gut, den kennt aber keiner. Wir machen den jetzt nochmal neu, ja, damit stimmt. Die jüngere Generation da auch nochmal partizipieren kann und vielleicht was lernen kann.
Und dabei kommt dann was raus, was zahmer und langweiliger ist als das Original.
Es setzt immer eine gewisse Hybris, eine gewisse Arroganz voraus, dass man auch sagt, wir können das mindestens so gut nochmal machen. Wir haben das Zeug, um das jetzt irgendwie in die Jetztzeit zu transportieren und so. tendenziell, wir machen es besser als die ersten. Und das funktioniert ja so gut wie nie, wie Tatjana sagt. Ne?
Ich finde, Remakes zeichnen sich dadurch aus, dass sie schlechter sind als das Original.
Naja, Remakes sind ja eigentlich eine schlechte Drag-Nummer. Weil eine Drag-Queen versucht, genau das zu sein, was das Original ist und da überhaupt nichts dazu
damit
tut.
Damit kann ich mich
das,
voll identifizieren.
Das ist eine schlechte Drag-Nummer. Eine gute Drag-Nummer tut was dazu.
Ja, genau. Damit kann ich mich nicht identifizieren.
We know. Aber habt ihr Beispiele von the worst remakes that you can imagine? Also ich meine, offensichtliches Beispiel, Rocky Horror Picture Show, das Remake, das haben wir an anderer Stelle schon mal diskutiert, ist wirklich eins der schlimmsten Dinge, die ich je gesehen habe.
Ganz schlimm. Oh. Bei Serien Denver Clan, Dynasty. Also so
Denver Clan ist so schlecht, oder?
Also dieses neue Dynasty ist so schlimm.
Also es gibt natürlich interessante und lustige Remakes, die das Sabrina Remake ist so ein Fall.
Right. Das ist besser als das Original.
Das ist das.
Meinst du den Film mit Audrey Hepburn, den nur ich kenne?
Nein, das ist ja ein furchtbares Remake. Dies mit Julia Ormond, das ist ja grauenvoll. Nein, sondern
Sabrina the Teenage Witch.
Sabrina the Teenage Witch. Da hat sich wirklich irgendjemand Gedanken gemacht und sich überlegt, wie man diesen Stoff in die Jetztzeit transportieren könnte und hat das auch besser gemacht.
Viel besser. Also es gibt auch da Momente, wo man denkt, aber es ist viel besser.
Dann gibt es natürlich, es gibt natürlich Sachen, die sind unremakeable. Funny Girl haben wir in der Musical-Folge besprochen. Ja. Das ist eine so dieser Sachen, wo
alle
du sagst,
Filme mit Marilyn Monroe, das, alle diese
das
so
alle finden, obwohl das reichlich versucht worden ist. Dann gibt es natürlich fantastische, furchtbare Fernsehremakes von Cleopatra oder Ben Hur. Whatever Happened to Baby Jane. Oh, Leute. Das Gesamtwerk von Oskar Röhler.
Ihr seid gemein, das hätte ich fast gemacht. Ihr kennt das Remake von Whatever Happened to Baby Jane, auf RTL, immer noch bei RTL Prime zu gucken, Fahrt zur Hölle, Schwester, mit Iris Berben, Wolfgang Job und Hannelore Elsner.
Wolfgang Job in der Bette Davis-Rolle?
Fast. ganz schlimm.
Ja, nein, also es gibt natürlich massenweise schlechte Remakes, die dann immer genau mit diesem Impetus gedreht sind. Also die Remakes, die mir gerade einfallen, sind die Live-Action-Sachen von Disney, wo ich dann sage, Entschuldigung, es braucht keine Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest. Es braucht keine Neuverfilmung von The Lion King. Und es brauchte garantiert keine Neuverfilmung von Aladdin. wo ich dann immer denke, ich verstehe das, aber so im Prinzip ist es das, was wir hier gerade tun. Wir versuchen Leuten beizubringen, dass man Sachen nur, weil sie alt sind, zum Beispiel uns, nicht in die Ecke stellen muss.
Ja, genau. Und man kann auch an den Remakes jetzt natürlich selber entscheiden, findet man jetzt das Remake besser oder das Original? Wir haben ja aus einer Flut von Remakes 2, 4, 6 rausgesucht, die unserer Meinung nach rausstechen aus der Masse, aus bestimmten Gründen. Und da haben wir ja eine gute Wahl getroffen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jo. Paul, willst du?
Ich kann anfangen. Weil ich mit dem,
Warte ganz kurz, mir ist gerade noch was eingefallen. Ja. Great Expectations zum Beispiel.
Na, davon gibt es ja ganz viele.
Da gibt es mehrere, auch unter anderen Namen. Aber das sind Sachen, die besser geworden sind als das Original. Das Original, also, ne, wie heißt die, Mrs. Havisham? Ist, glaube ich, vielleicht im ersten vielleicht die stärkste, I don't know. Aber es gibt dolle Remakes.
Nein, es gibt auch es gibt auch furchtbare Remakes von Great Expectations, die trotzdem großartig sind. Ich bin ein großer Freund des Great Expectations Remakes mit Gwyneth und Ethan und Robert De Niro und Anne Bancroft. Yeah. Robert De Niro und
ist toll.
Yeah. Robert De Niro und Anne Bancroft fressen für 2 Stunden Kulissen. Und so Anne Bancroft läuft auch die ganze Zeit rum, wo du dann einfach nur denkst, das ist komplett gestört, das ist nicht.
Das Make-up auch ist so toll.
So, das ist, sie sieht aus wie Baby Jane in grün. Ja. Leute werden, die den Film kennen, wissen, warum das in grün ist. Zwischendurch macht Gwyneth halt das Gwyneth-Gesicht die ganze Zeit. Und Ethan Hawke sieht so fuckable aus wie nie wieder. Und insgesamt ist es eine komplette Katastrophe. Es ist aber in Teilen so schön, dass man das sehr gut angucken kann. Ja. Unter anderem auch wegen eines fantastischen Tori Amos Soundtracks. jetzt. Dann gibt es irgendwie ein Great Expectation Remix mit Julian Anderson, was auch sehr schön ist. Mm. Ich mochte das, mm. aber der Hauptdarsteller ist halt lahm. Das ist halt der Hauptdarsteller aus, ich glaube, Stonewall oder irgendwie sowas. Und dann gibt es das letzte Remake von Great Expectations, ist mit Helena Bonham Carter,
ja.
wo Helena Bonham Carter einfach nur schlecht ist. Und das ist sie ja. selten.
Ja, ja. Aber es, also Mrs. Havisham ist ja so eine Rolle, die man, ne, die bietest du irgendeiner Schauspielerin an und die schreien sofort, ja, die müssen das Skript gar nicht gelesen haben, weil das ist halt die Komplexität dieser Rolle, was man da bauen kann, anlegen kann, ist halt so geil, dass man sich eigentlich drum schlagen würde. Aber ja, in dem Fall war ich auch, ich habe Helena Bonham Carter gelesen und Havisham und dachte, okay, jetzt geht's los.
Ich habe
und dann
übrigens,
war ich so.
Ich habe übrigens ein aktuelles Lieblingsremake. Obwohl es ja eigentlich kein Remake ist, aber ich nenne es jetzt mal ein Remake.
Ein Redo?
Ein Redo. Das heißt The Crown. Und ich finde irgendwie so, das ist ja, wir sagen jetzt einfach mal, wenn das die Realität ist, dann haben sie das jetzt schön eingekocht und es ist jetzt eine leckere Soße geworden.
Ja, und sie haben es gerade wieder durch aktuelle Ereignisse bestätigt, dass es gar nicht so weit von der Realität ja, sein kann. Absolut. Hi. So. Damit tauchen wir ein. Paul, fang doch mal an.
Genau, also das erste Remake, das ich mir rausgesucht habe, ist, das habe ich eben schon sagen wollen, glaube ich, das einzige echte Remake, das ich kenne. Und das Remake heißt Psycho. Psycho ist der vielleicht bekannteste oder zumindest einer der bekanntesten Filme von Alfred Hitchcock. Der ist von 1960 im Original, war das erste Mal, dass amerikanisches Publikum wirklich schwer geschockt aus Kinos rausgetorkelt ist, obwohl man eigentlich nicht viel sieht. Also Psycho ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihrem Arbeitgeber $40,000 stiehlt und sich dann auf eine Autofahrt begibt. Dann kriegt sie irgendwann ein schlechtes Gewissen und beschließt, dass sie dieses Geld zurückgeben muss. Da ist sie aber schon zu weit von St. Louis, wo das spielt, entfernt, um noch wieder zurückzufahren. Deswegen macht sie Halt in einem Motel, das von der Familie Bates betrieben wird. Sie kommt in der Nacht, in der sie in diesem Hotel unterkommt, trifft sie den Betreiber des Hotels, Norman Bates, der ein Hobby hat, nämlich irgendwie tote Tiere auszustoppen. und dann entschließt sie sich nach einem sehr angespannten Dinner mit Herrn Bates, sie ist auch der einzige Gast in diesem Hotel in dieser Nacht, wirklich am nächsten Tag zurückzufahren und das Geld zurückzugeben, nimmt dann eine Dusche. Das ist die bekannteste und am meisten imitierte Duschszene der Filmgeschichte, weil während sie diese Dusche nimmt, kommt eine Person in ihr Badezimmer und meuchelt sie. Dann entdeckt Norman diese Frauenleiche in diesem Badezimmer, rollt sie in den Duschvorhang ein, stopft sie in ihr Auto und versenkt dieses Auto in einem Teich. Long story very short, ihre Schwester fängt an, nach ihr zu suchen und trifft irgendwann Normans Mutter, entdeckt Normans Mutter. Normans Mutter sitzt mumifiziert in dem das Motel überragenden Haus und ist lange tot. Wie sich dann herausstellt, also wer Psycho jetzt noch nicht gesehen hat, kann mich mal am Arsch lecken. Ich spoilere das
Sie
jetzt.
Spoilern heute
spoilere das Fall. Jetzt einfach. Es stellt sich dann jedenfalls zum Schluss raus. Herr Bates ist immer mal wieder in den Klamotten seiner Mutter unterwegs und schwer psychisch gestört und meuchelt gerne Menschen. Das tut er in diesem Film auch sehr ausgiebig. Und zum Schluss sitzt er in einer Gefängniszelle und lächelt sehr böse. So, das, wofür dieser Film berühmt ist, ist erstens, dass Brutalität auf eine Art und Weise dargestellt wird, die an den Zensoren vorbei so geschnitten ist, dass alle möglichen Leute glauben, sie hätten alles Mögliche gesehen. Das passiert aber nicht, weil man sieht keine Nippel, man sieht keinen entblößten Arsch, man sieht nicht einmal, wie das Messer, das da öfter mal benutzt wird,
eindringt.
Man hört es. Aber das geht halt. Mhm. Leute sind aus der Premiere rausgerannt, weil ihnen das zu brutal war. Dabei ist es eigentlich verglichen mit vielem anderen, was man heute so im Vorabendprogramm sehen kann, nicht wirklich brutal.
Den Nachrichten.
Und zum Beispiel. Hitchcock hat damit, der Film hat weniger als $1 Million gekostet in der Produktion und war die letzte Produktion, die Hitchcock auf seinem Studiovertrag in der Universal hatte. Und ist schnell produziert worden und basiert auf einem Buch, das wiederum auf einem wahren Fall basiert, von jemandem, der in den 50ern seine Nachbarn abgeschlachtet hat in Michigan. Und das hat ein Romanautor durch seinen Fleischwolf gedreht und diesen Roman hat wiederum Hitchcock durch seinen Fleischwolf gedreht. Norman Bates ist der berühmteste oder einer der berühmtesten Mörder der Filmgeschichte. Der Film war so erfolgreich, dass er auch zwei sehr viel schlechtere Teile provoziert hat und hat die Karriere von Anthony Perkins, der Norman Bates gespielt hat, so nachhaltig geprägt, dass halt Perkins danach eigentlich für alle Zeiten Norman Bates war. Das war sehr schade, weil Herr Perkins ist eigentlich ein sehr gar nicht mal so schlecht aussehender und eigentlich sehr guter Schauspieler gewesen.
Homosexuell.
Zumindest bisexuell, das ist belegt. Der Film macht Dinge, die man eigentlich im Hollywood...
Das wird unser Merch. Der Film macht Dinge, Punkt, auf dem T-Shirt.
So, genau, der Film macht Dinge, die man eigentlich im Hollywood-Kino nicht macht. Nämlich, er führt, der größte Star, der in diesem Film mitspielt, ist Janet Leigh, die damals nach Die Vögel und so schon sehr bekannt war.
Nee. Das Vögel war Tippi Hedren.
Ach so, ja. Tatjana hat recht, ich rede Quatsch. Janet Leigh war der große Star in diesem Film und wird nach 40 Minuten in diesem Film abgemeuchelt, was man eigentlich so nicht macht. Man bringt seine Stars eigentlich nicht mit einem Film um. Das geht aber, weil, wie ich immer sage, in meiner eigenen kleinen Interpretation dieses Films, Marion, also die Figur, die Janet Leigh spielt, diese Frau, die gestohlen hat, und Norman Bates Spiegelbilder voneinander sind und Hitchcock einen in der Mitte des Films zwingt, von der Marion-Perspektive in die Norman-Bates-Perspektive überzugehen. So, das Ganze ist ein filmisches Meisterwerk. Wer Psycho nicht gesehen hat, kann mich, wie gesagt, mal am Arsch lecken und sollte das dringend nachholen, weil man kann die Filmgeschichte und vor allem die Geschichte des Horror- und des Gruselfilms nicht wirklich verstehen, wenn man Psycho nicht gesehen hat. Außerdem, es gibt wirklich wenige Sachen, die 60 Jahre alt sind und noch so scheiße unheimlich wie Psycho. Also, das ist einer dieser Filme, die man vielleicht nicht unbedingt abends um 22 Uhr alleine im Lockdown angucken sollte, weil danach wird man dann wirklich nicht gut schlafen und man wird auch zwei Wochen lang nicht entspannt duschen. So viel kann ich euch jetzt schon versprechen. Also Körperpflege wird härter. Dieser Film ist so gut und so berühmt und so stilbildend in viel von dem, was er mit Kameraarbeit macht, was er mit Musik macht, was er mit Schnitt macht, dass der eigentlich als unremakable gilt. Ja. Also das ist eigentlich einer dieser Superklassiker, wo man sagt, den fasst man nicht an. So, es gab trotzdem gab es, wie bei so vielen Remakes, eine Person, die gesagt hat, fuck it, I'm gonna do it. Diese Person war natürlich, wie bei vielen anderen Remakes, auch ein schwuler Mann. Dieser schwule Mann ist allerdings auch was anderes, nämlich ein Meisterregisseur und heißt Gus Van Sant und wollte aus mir nicht bekannten Gründen, dieses Psycho-Remake immer machen und konnte das dann in dem Jahr, nachdem er mit Good Will Hunting wirklich sehr, sehr viel Geld für sein Studio eingespielt hat, da haben die gesagt, hier ist ihre Carte Blanche, machen sie, was sie wollen. Das hat dazu geführt, dass Herr Van Sant 1998, also 38 Jahre nach dem Original, Psycho nochmal gemacht hat. Und ich sage ganz bewusst nochmal gemacht hat, weil er hat Psycho auf eine Art und Weise gemacht. Das Einzige, was diesen Film von dem Schwarz-Weiß-Film unterscheidet, ist, dass er in Farbe ist und mit anderen Darstellern besetzt. Es ist das wortgenau gleiche Buch. Und Herr Van Zandt hat auch was gemacht, was man normalerweise bei Remakes nicht macht. Er hat diesen Film einfach nachgedreht. Und zwar Schuss für Schuss. Es ist genau das Gleiche. Es sieht identisch aus, nur völlig anders. Also ein bisschen wie Drag. Es ist eigentlich eine Drag-Performance im Film. Es ist alles ein bisschen bunter und es ist alles ein bisschen schlechter. Aber es ist auch sehr schön.
Aber im Prinzip ist es eine Hommage, oder?
Nein, es ist als Hommage gedacht. Der große Fehler dieses Remakes, meiner Meinung nach, ist genau dieser Hommage-Gedanke. Also es ist ein großes filmisches Experiment, was aber meiner Meinung nach komplett schiefgegangen ist. Die Frage, die sich Herrn Van Zandt nämlich gestellt hat, ist, was passiert, wenn man das so macht? Mhm. So, das hatte vor ihm noch nie irgendjemand getan. Es hat auch danach nie wieder irgendjemand getan.
Aus gutem Grund.
Also dieser Film ist sehr, um es mal freundlich auszudrücken, sehr merkwürdig besetzt. Die Hauptrolle spielt der heutzutage immer schlecht gelaunte, aber das war, glaube ich, vor 23 Jahren auch nicht massiv anders. Und immer versoffene Vince Vaughn, der überhaupt nicht aussieht wie Anthony Perkins. Anthony Perkins hat ja so eine genderbänderig, der ist ja auch sehr pretty auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und
so klinisch sauber und so aufgeräumt.
Und sehr, hat so auch so eine sehr manische Qualität, die Herr Vaughn überhaupt nicht hat, sondern Herr Vaughn sieht halt ein bisschen aus wie der All-American Boy, der immer versucht, böse zu gucken. Das geht gar, also, und die Janet Leigh-Rolle ist mit jemandem besetzt, den die meisten jüngeren Menschen nicht mehr kennen werden und der bei den meisten älteren Menschen relativ berüchtigt ist, nämlich Anne Hesch. Anne Hesch ist eine relativ bekannte amerikanische Schauspielerin, die mal mit Ellen DeGeneres zusammen war und einen Nervenzusammenbruch hatte. Dafür ist sie, glaube ich, am berühmtesten und berühmter als für irgendeine ihrer Filmrollen. Und Anne Hesch das war die Zeit, in der sie mit Ellen zusammen war. Anne Hesch hat eine Kurzhaarfrisur und sieht so lesbisch aus wie nur was, versucht aber die ganze Zeit das erotische Zentrum dieses Films zu sein, weibliche erotische Zentrum. Ich kann das nur darauf schieben, dass Herr Van Zandt halt von Frauen auch keine Ahnung hat als schwuler Mann und dann halt gedacht hat, das ist vielleicht erotisch. Ist es halt nicht, kann man nicht ändern. Die einzige Person, Viggo Mortensen ist in diesem Film, viele, viele andere Leute sind in diesem Film, die einzige Person, die eine so gute Schauspielerin ist, dass sie ihrer Rolle, obwohl sie Dialog hat, den jemand anderer vorher gesagt hat und das in Schüssen machen muss, die jemand anderer schon gemacht hat, eine neue Seite abgewinnt, ist Julianne Moore, die Schwester der ermordeten Frau, die dann anfängt, nach ihr zu suchen, ob die dann auch gemeuchelt wird oder nicht, lassen wir jetzt mal offen, als Lesbe anlegt. Und zwar als 90er Jahre Sportlesbe. Das ist sehr interessant, weil sie halt die ganze Zeit in Trainingsanzügen rumrennt und sehr aggressiv und Worte, die normalerweise sehr wispern, 60er Jahre feminin gesagt wurden, sehr aggro und nach vorne spricht. Das ist ganz erbaulich. Trotzdem ist es insgesamt so, dass man sich diesen Film, also man kann, das Lustige ist, ich habe das vor einer Woche erst gemacht, irgendwie, man kann diese beiden Filme nebeneinander projizieren und dann, weil es halt genau das Gleiche ist, man kann sie beide parallel angucken, es stört auch nicht, es gibt ab und zu mal irgendwie, es ist auch relativ gleich schnell geschnitten, also das ist ein großes filmisches Experiment, aber man sitzt trotzdem so ein bisschen davor und denkt, warum? Und ich kann es nicht beantworten. Wenn man sich eine dieser beiden Varianten angucken möchte, bitte das Original gucken. Die beiden Teil 2 und Teil 3 bitte auch einfach ignorieren. Ist völlig egal. Psycho ist ein Meisterwerk und gehört gesehen.
Auch die Serie. Hast du die Serie gesehen?
Bates, also es gibt eine Serie, die auf diesem Stoff basiert. Bates Motel mit Freddie Highmore und wie heißt sie?
I don't know.
Davon gibt es 4 Staffeln. Da kommen so schöne Dinge vor. Also die Hauptdarstellerin hat das mal mit den Worten. Also ich fand die Serie hochgradig unterhaltsam. Es ist stellenweise auch sehr camp. Herr Highmore spielt Norman Bates. Wir treffen Norman Bates. Es ist die Vorgeschichte zu Psycho. Wir treffen Norman Bates als Teenager. Und es gibt dann in der 4. Staffel auch so ein paar schwule Geschichten. Die Hauptdarstellerin hat die Serie mal mit den Worten geschrieben. It's like this. The director told me, This is your brother. You have a history of incest. Please act.
Mehr braucht man nicht zu wissen.
Lustig, dass Julian Moore mitgespielt hat, weil die hat ja leider eine Geschichte auch in mehreren schlechten Remakes mitgespielt zu haben, unter anderem bei Carrie. Und das halt auch. Also ne, da kann selbst ne, Julian Moore kann diesen Film nicht retten. Carrie war so schlimm und auch ihre Darstellung war nicht gut.
Das ist allerdings wahr. Eigentlich Jesus. Ist auch Julian Moore die einzige Frau, die auf Film je die Ehre hatte, Madonna zu ohrfeigen in Body of Evidence. Auch ein furchtbarer Film, den man
we sich stand. Aber nennt.
So, und we stand.
Aber eins noch, diese Hommage-Gedanke finde ich ja ganz rührend eigentlich, aber es geht tatsächlich immer schief. Ich erinnere an dieses Album von Rufus Wainwright. Der hat doch Judy Garland. At Carnegie Hall Note für Note kopiert, um es nochmal nachzusingen als Mann. Und das ist auch, ja, es ist ein Experiment, aber warum? Ne?
Außer das sagen wir Ego. Freundlich, mit ganz viel Liebe.
Ja,
es ist ein Experiment. Außer
fürs Ego ist es eigentlich in die Hose gegangen.
Ja, ich habe damals in der Kritik zu dem Album geschrieben, he thought he was Judy Garland, I think he's on drugs.
Okay, Barbie, welches ja, hast du denn?
Ich habe, also es schließt sich insofern an, dass es das Original zumindest auch ein Psychothriller war. Das Remake ist dann lustigerweise eine Comedy geworden, mehr oder weniger, was ja, ja auch schon mal spannend ist als Sprung. Die Rede ist von Stepford Wives. Es ist ja auch in den amerikanischen Sprachgebrauch übergegangen. Also wir benutzen heute noch She's a Little Stepfordy, wenn jemand sowas Robotisches hat, etwas sehr gefällig Amerikanisches, fast Devotes, perfekt inszeniertes, gekleidetes und so. Daher kommt das. Das Original ist von 1975, wie gesagt, ist eher ein Thriller, auch durchaus gesellschaftskritisch, in dem wie er inszeniert und geschrieben ist. 2004 kam dann das Remake. Ich will hier mal zum ersten Mal die Rotten Tomatoes Score anführen. Der Vergleich der beiden Filme, das Original hat ein 67% Rating bei Rotten Tomatoes, das heißt 67% der Zuschauer haben den Film gemocht. Das Remake hat 26. Das nur am Rande. Im Original hat Regie geführt Ryan Forbes, ist basiert alles auf einem Buch von Ira Levine von 1972. Das Remake war dann Regie Frank Oz und das Skript von Paul Rudnick. Das Cast des Originals ist uns heute tatsächlich größtenteils unbekannt, also mir völlig unbekannt, ich kannte keinen einzigen Menschen da.
Ist nicht Susan Lucci da drin?
Nee, okay. Nee. Und im Remake dann ist es wirklich ein Star-Aufgebot, sondern das Gleiche, da ist unfassbar inklusive Nicole Kidman, Matthew Broderick, Glenn Close, Bette Midler und Christopher Walken, also es ist wirklich eine Schlacht an Leuten, die wirklich ihr Fach verstehen und wirklich was können. Die Story ist relativ schnell erzählt, die lässt sich mit 3-4 Sätzen umreißen. Joanne Eberhardt, das ist also das, was im Remake dann Nicole Kidman spielt, ist die Protagonistin, die zieht mit ihrem, die ist erfolgreich, also im Original ist sie nicht so erfolgreich, im Remake ist sie Wahnsinn, Medienmogul und so, zieht mit ihrem Mann und zwei Kindern von New York in die fiktive Stadt Stepford in Connecticut. So. Und da lebt eine Gruppe von Männern mit auffällig unterwürfigen, hilfsbereiten Frauen. Die sehen alle very Stepfordy aus, also sind alle sehr betont weiblich, betont feminin, altmodisch gekleidet, frisiert und so. Es wird auch viel mit Kostüm gearbeitet, viel mit Maske gearbeitet, um uns den Unterschied klar zu machen zur New Yorkerin. Und die Männer haben so einen weirden Männerclub, das nennt sich die Men's Society. Da sind keine Frauen erlaubt und da machen sie irgendwie ihr eigenes Ding und keiner weiß so richtig, was das ist. Es wirkt erstmal so ein bisschen Country Club-ish, aber ja, man findet dann später raus, dass da ein düsteres Geheimnis schlummert. Spoiler Alert, ich gebe jetzt hier auch kurz bekannt, wie das Ganze ausgeht. Im Laufe der Handlung stellt sich nämlich heraus, dass es sich bei den Ehefrauen, bei diesen Stepford Wives in Wirklichkeit um von den Ehemännern konstruierte Roboter bzw. Androiden oder sowas handelt. Im Remake haben sie es dann noch ein bisschen abgeändert, aber ja, im ersten Teil haben sie die Frauen umgebracht und ersetzt. So. Ich habe jetzt das Original vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Ich war ein großer Freund des Remakes. Und beim Original, also ich hätte vorher, hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, klar, das Remake ist besser, keine Frage, weil ich kannte das Original nicht. Und jetzt das Original zu sehen, war eine dolle Erfahrung, weil ich gesehen habe, also es ist halt auch irgendwie, ne, es ist 70er-Jahre-Kino. Man hat Horror bzw. Thriller da noch ganz anders inszeniert. Es ist sehr viel, also der Horror in diesem Ding bezieht sich aus der Banalität dieses Alltags und aus dem Weglassen von Dialog und von wir machen jetzt noch einen Soundeffekt und noch ein dies und noch ein das, sondern es ist tatsächlich ganz oft durch Stille und durch diese uncomfortable silences und Blicke und so geprägt. Es wird einem so ein bisschen unbehaglich, es bleibt ein bisschen unbehaglich die ganze Zeit. Man merkt halt, die Männer nehmen irgendwie Maß bei den Frauen. In diesem Fall ist es eine Fotografin, die da mit ihrem Mann hingezogen ist. Die fangen an, sie zu zeichnen, die wollen ihre Stimme aufnehmen und so. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum machen die das? Ich kannte ja das Remake schon, ich wusste warum. Wenn man den zum ersten Mal sieht, weiß man das natürlich nicht. Aber es wirkt halt irgendwie seltsam. Und es fällt einem auch auf, dass die Männer alle so ein bisschen milchsemmelig durchschnittig sind. Also irgendeiner von denen wird schon irgendeine dolle Gabe haben. Sonst hätten sie das nicht machen können, sonst hätten sie die Frauen nicht durch voll funktionsfähige, lebensechte Roboter ersetzen können. Aber die sind halt alle, also visuell auf jeden Fall super durchschnittlich. Und die Frauen sind halt, also zumindest sie und sie hatte eine Freundin, Bobby, das sind halt so starke Powerfrauen, die den Ton angeben, die erfolgreich sind, die was zu sagen haben und so. Und wenn man sich überlegt, in welchem Jahr der gemacht worden ist, nämlich 75, dann weiß man retrospektiv, das war auch der Beginn der Frauenbewegung. Also Amerika wurde sich dieser Women's Lib hat man das damals genannt, gewahr, die Männer, das Patriarchat fing an zu zittern vor der Kraft der emanzipierten Frau. Und dieser Film greift eben diese Dynamik auf und zeigt halt auch, wie schwache Männer dann oft reagieren, nämlich indem sie versuchen, die Frauen mundtot zu machen, die zu ersetzen, die auszulöschen. Und damit spielt dieser Film halt ganz doll. Und insofern ist er sozialkritisch und für seine Zeit auch wahnsinnig wichtig. So, das Remake ist, wenn man es jetzt vergleicht, tatsächlich Camp, aber gewollt Camp. Also es ist sehr viel lauter und bunter und selbstironischer, als das Original das war. Meine Favorite-Szene, und die zitiere ich oft und viel und an vielen Stellen, ist tatsächlich die Eröffnungsszene vom Remake, weil Joanne Eberhardt, da Nicole Kidman, die ist der Vorstand von irgendeinem und das Gesicht von irgendeinem Reality-TV-Sender. Und die stellt damals ein TV-Format vor, was uns allen damals, als wir das gesehen haben, haben wir gedacht, um Gottes Willen, ja, das ist ja das allerletzte, wohin das gehen kann im Fernsehen. Und man hat es nicht für möglich gehalten, dass es so weit kommt. Die Rede ist von einer Show, die nennt sich I Can Do Better. Und das ist ein Reality-TV-Programm, wo bestehende Paare voneinander getrennt werden. Die Frau wird auf eine Insel verfrachtet mit männlichen Nutten, der Mann auf eine Insel mit weiblichen Nutten. Und da können sie machen, was sie wollen mit denen, um sich dann nach 2 Wochen die Frage zu stellen, wollen wir eigentlich noch zusammenbleiben, ja oder nein? Und wie gesagt, wir haben das damals geguckt und haben gedacht, um Gottes Willen, das ist das perfideste, was ich je gesehen habe an Reality-TV. Heute ist das Realität, es nennt sich Temptation Island, es wird im Fernsehen gesendet, RTL 2 produziert den Dreck. Ich habe Freunde, die da mitarbeiten. Ich weiß, hinter den Szenen geht es noch viel schlimmer zu. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was da tatsächlich vonstatten geht. Und es ist der ekelhafteste Underbelly von dem, was mit der Unterhaltungsindustrie passieren konnte. Und dass das heute Realität ist, zeigt auch, wie aktuell dieser Film dann doch auch ist und was da auch an berechtigter Kritik in all der Campness und Ironie drinsteckt. Ansonsten, es ist halt, also das Remake, ich mag das Remake, weil das halt bunt ist und es ist lustig und wie gesagt, es ist auch gewollt Camp. Die haben da auch ein Gay-Couple in dieser Stepford-Community, das ist so eine Gated-Community, in die sie ziehen. Das macht auch nochmal Spaß, da auch schwule Klischees
Paul Rudnick hat das geschrieben.
Ja, oder? Ja. Durch diesen Spiegel nochmal geblasen zu sehen, durch diesen Filter geblasen zu sehen. Und es gibt am Ende einen kleinen Twist, den ich jetzt nicht verraten will, weil ne, ihr sollt ja auch nochmal den Anreiz haben, den Film zu gucken. Und da gibt es eine kleine Überraschung. Und das ist schön. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Original in diesem Fall definitiv besser ist als das Remake, aber das Remake muss ich nicht verstecken, weil es für uns auch partizipierbarer ist. Also wir können damit heute mehr anfangen als mit dem Original. Das, ja, so. Ich mag's.
Aber ist nicht Bette Midler in dem Film so schlecht, wie sie selten schlecht war?
Nee. Ich finde sie gar nicht schlecht in dem Film. Ich meine, sie spielt ja irgendwie Bette Midler. Also ich meine, das what she does best.
Also sie ist halt relativ over the top, aber ja. Alle sind in diesem Film over the top.
Aber gespielt Glenn
Close ist toll.
Absichtlich overacted haben sie ja alle. Also es ist ja, glaube ich, weiß nicht, ob das Regieanweisung war oder nicht, aber es ist auf jeden Fall.
Ja,
aber
Glenn Close spielt ja einfach Emmy Göring. Also.
Aber es ist mit Absicht.
Margot Schlenske, sie spielt Margot Schlenske.
Shut your dirty pie hole. Es ist mit Absicht overacted, um halt auch zu zeigen, also es gibt diese Aerobic-Szene auch, sie hat ein Fitnessprogramm, Glenn Close als ja, Vorsteherin dieser Gated Community hat ein Fitnessprogramm entwickelt und sie hat, ich habe neulich mal auf Instagram gab es eine Skizze von dem, oder ein Foto von dem Kleid, sie war wahnsinnig korsettiert auch, oben fallen die Brüste raus, unten hat sie so ein Petticoat und so und all diese Frauen sehen so aus, Faith Hill spielt unter anderem mit der Country-Star Faith Hill. Und dann kommt sie in dieses Fitnessstudio rein und zeigt Joanna, die gerade Nervenzusammenbruch hatte und aus New York kommt und einen Kurzhaarschnitt hat und so und nur schwarz trägt, bringt sie halt in diesen Fitnessraum rein. Und da stehen halt alle in so pastellfarbenen Cocktail-Dresses mit High Heels und machen so dann Aerobic und tschukka, wir stellen uns vor, wir sind eine Waschmaschine. Und so. Also es ist wahnsinnig überspannt, aber eben camp und lustig.
Ja,
so.
Dann gucke ich den auch nochmal wieder.
Naja, also das lange her. Ich sage nochmal so viel, das Interessante an diesem Remake ist, ich habe das auch unglaublich gerne gesehen. Man sollte sich überlegen, warum die Frauen auf den PR-Fotos für diesen Film alle aussehen wie nachher, nicht wie vorher.
Keine Spoiler. Gut, mein Remake-Vorschlag Nummer 1 ist inspiriert worden von meiner Recherche zu unserer letzten Folge Musicals. Ihr erinnert euch, ihr habt es hoffentlich alle gehört. Ich bin auf ein Musical gestoßen, wo ich dachte, ach, das ist ja auch ein Remake und dann passt das besser in eine Remake-Folge. Und zwar ist die Sprache von Hairspray. Hairspray ist ein Film von 1988, das Original von John Waters, über den wir eigentlich noch 1000 extra Folgen viel zu wenig gesprochen haben. Der hat mit seinen Freunden früher in Baltimore, der hat mit 17 Jahren die Vine kennengelernt, zum Beispiel an der Schule, und dann haben die eine Clique gemacht. Eine andere Schauspielerin, Mink Stole, gehört dazu. Die haben ohne Budget geschmacklose Filme gemacht, die heute alle Kult sind. Da müssen wir wirklich nochmal ausführlich über alle reden. Und den Durchbruch hat er geschafft 1988, im Prinzip für das breite Publikum mit einer Musical-Komödie, die in der eben nicht Sperma im Gesicht landet und Hundescheiße gefressen wird, wie sonst in seinen Filmen, sondern die sozusagen ein bisschen zahmer war. Es sind immer noch Pickel, die in Großaufnahme ausgedrückt werden, zu sehen, aber insgesamt gesehen ist es so, dass das amerikanische und das weltweite Publikum diesen Film toll fand, weil die Grundstimmung ist sehr positiv und bestärkend. Also es geht um ein kleines, dickes Mädchen, Tracy Townblatt, die in der untersten Mittelschicht lebt mit ihrer dicken, dicken Mutter, die die Wohnung seit 20 Jahren nicht verlassen hat, weil sie so fett ist, und einem durchgeknallten Vater, der einen Scherzartikelladen hat. Und die Teenager des Jahres 1962, wenn das spielt, die stehen auf die neue Musik, auf Beatmusik, auf Musik mit schwarzen Einflüssen. Und da gibt es dann so eine Chartsendung, die gucken diese Mädchen und das sind ihre Teen-Idole und wollen da mit zugehören. Und diese Chartshow, die sehr prominent eben mit vielen Musical-Nummern immer wieder gezeigt wird, das ist so eine, alle mit Elvis tolle, und die machen ganz absurde Tänze, The Potato oder die Kakerlake oder was auch immer. Und die Mädels vom Fernseher machen mit. Und durch irgendeinen Zufall gelangt dieses kleine, dicke Mädchen mit in diesen Cast. Und dann geht der Film im Prinzip wie, ja, wie soll ich sagen, wie nach Drehbuch wird an diesem Mädchen durchgeexerziert, was die alles für Vorurteile überwinden muss, um da anerkannt zu werden, als kleine, dicke Außenseiterin. Und damals war noch trotz der Gesetze in Amerika in Baltimore Rassentrennung, was im Fernsehen solche Sendungen anging. Also es gab einen Nachmittag, da durften denn die schwarzen Jugendlichen tanzen, ansonsten nur die Weißen. Und die Kleine sagt, nein, wir müssen das alles hier zusammen machen. Die versucht also, die Rassentrennung in diesem Fernsehsender zu überwinden. Und das sind alles Themen, die wir natürlich toll finden. Also Rassismus, Außenseiter, Alter, dick, dünn und so weiter. Das transportiert dieses Mädchen, die Schauspielerin, die Rolle so sympathisch, dass man wirklich gut gelaunt auf dem Sofa sitzt und alles mitwippt und sich so einfangen lässt von dieser Stimmung. Und dazu gehört natürlich auch die Cast dieses Films, das war eben Divine als Mutter, großartig, seine letzte große Rolle. Er ist kurz danach gestorben, mit 42, leider, das war sein großer internationaler Durchbruch nach diesen ganzen, heute ist er Kult, aber damals hatte er halt nicht so ein großes Publikum wie heute. Und Debbie Harry spielt die Zickenmutter zum Beispiel und weiß ich nicht, wer Sonny Bono, der Mann von Cher, spielt mit und so weiter und so fort. Das waren alles so Pia Zadora als Beatnik. Toll, also so solche Leute.
Habe ich das falsch in Erinnerung, dass Divine sogar auch den Vater gespielt hat? Oder ist das
nee, der Kopf? Spielt eine Doppelrolle. Der spielt auch den bösen rassistischen Fernsehsender-Chef.
Aber nicht den Vater?
Nee.
Okay.
Wer spielt denn die Hauptrolle?
Divine nicht.
Rick Tracy. Lake.
Weiß ich nicht, keine
Ricky
Ahnung.
Ricky Lake.
Ja, Ricky Lake.
Weil der und? Hatte dann eine eigene Fernsehshow, die war ja dann
okay. TV. Ich kenne die nicht weiter.
Ricky Lake ist die weiße Opera.
Okay, Ricky Lake. Die große Ricky Lake spielt Tracy Turnblad. die ist sympathisch, aber die ist mir nicht weiter aufgefallen als danach. Also ich habe die nur in diesem Film, glaube ich, in meinem Leben gesehen. Und in dem Remake, da spielt sie nämlich auch eine ganz kurze kleine Seitenrolle. Das Remake kam 2007 und wie es so ist, ist meiner Meinung nach besser, weil es die starken Seiten des Filmes noch überzeichnet sozusagen. Also das Original ist sehr auf Musik. Also der John Waters ist Fan von diesen absurden Songs mit diesen absurden Tänzen. Und es wird wirklich ein bisschen lang, wenn immer wieder der nächste Tanz gezeigt wird. In dem neuen Film ist natürlich auch Musik drin, aber insgesamt sind die Charaktere ein bisschen mehr rausgehoben. Zum Beispiel der Divine-Charakter, also die Mutter von der Tracy, wird in dem neuen Film von John Travolta gespielt, der seine erste Musical-Rolle seit Grease spielt, als dicke, fette Frau, als Schlampe, die natürlich auch eine super Metamorphose durchmacht und ganz toll und glamourös wird im Laufe des Filmes. Die zickige Mutter wird gespielt von einer wahnsinnig zickigen und tollen Michelle Pfeiffer, die wirklich in diesem Film auch ein Comeback hatte, die vorher lange nicht zu sehen war. Und Christopher Walken spielt mit als Vater und Zac Efron spielt mit als der ganz glatte Freund und so weiter und so fort. Also auch richtig, richtig gut der neue Film. Neu, 2007, ist also auch schon länger her. Und man kann beide gut gucken, aber ich finde, da ist das Remake besser gelungen als das Original. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Nerd. John Waters ist ein Nerd und der hat halt Nerd-Interessen. Und dieser neue Film ist mehr fürs breite Publikum gemacht. Natürlich gab es dann auch das Musical. Ich habe es in New York gesehen mit Harvey Fierstein,
yes. Heißt er so?
Als Mutter Turnblad.
Der es ja auch geschrieben
hat. Der also. Sensationell war. Also der hat das natürlich, der hat die Bühne beherrscht, weil der auch so ein Gigant ist in Ausstrahlung und Charisma. Und das Musical läuft bis heute überall immer und ist ein Riesenwelterfolg geworden für John Waters, der dadurch stinkereich geworden ist. Es hat nie gereicht für einen zweiten Teil, das wollte John Waters schreiben, aber das haben sie irgendwann eingestampft. Das hätte White Lipstick geheißen. Ja, und insofern kann ich jedem empfehlen, beide Filme zu gucken.
Harvey Fierstein kennen wir natürlich aus Das Kuckucksei, darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
Richtig, mit der ganz tiefen, kaputten Stimme.
Genau. Der klingt wie Alf und der hat auch das Buch für Lacage geschrieben und für Kinky Boots und so. Ja. Der hat viele Adaptionen geschrieben.
Falls wir heterosexuelle Zuhörer haben sollten, Harvey Fierstein ist der Schwule aus Independence Day.
Auch, genau.
Und die Synchronstimme, also Tommy Pieper war die Synchronstimme von Alf im Deutschen und so klingt, der ist auch die Synchronstimme von Harvey Fierstein, die klingen ungefähr gleich.
Ja.
Ja. Ja, ich kann das nur weiterempfehlen. Kleiner Sidestep noch für die lesbische Zuhörerinnenschaft. Niki Blonsky hatte, also die Hauptdarstellerin aus dem Remake, hatte letztes Jahr ihr Coming Out und ist jetzt offen glücklich und
lesbisch. Yay! Die ist auch süß.
Die ist süß.
Ja. Ja. Und Seaweed, der farbige Freund der besten Freundin von Tracy, im ersten Film, ihr wisst, ich habe immer ein Auge drauf, egal, aber im zweiten Film.
Oder auch zwei.
Wow,
ja, heiße Schnitte. Bist du wieder ausgelaufen?
Ja, ein bisschen. Ja.
Okay.
Richtig.
You heard it here first.
Ja.
Ja.
Also gut besetzt.
James Marsden ist ja auch dabei. Oder wie ich immer sage, as long as somebody has a face, I have a place to sit. egal. So, ich komme damit mal zu einem zu einer merkwürdigen Kombo, nicht so merkwürdig wie Psycho, aber auch merkwürdig, weil wir, glaube ich, alle drei darin einig sind, dass man keinen der beiden Filme heute noch sehen kann oder sollte. Trotzdem rede ich jetzt darüber. Die Rede ist von einem Film von 1978. Das ist das Original. Der hieß im französischen Original La Cage aux Folles. Oh. Oder auf gut Deutsch Ein Käfig voller Narren.
Ach, du ahnst es nicht.
Und das Remake kam dann charmante 18 Jahre später, nämlich 1996, und hieß sowohl im englischen Original wie auch in Deutsch The Birdcage. Das französische Original ist mit Ugo Tognazzi und Michel Serrault. Also Michel Serrault ist einer der fantastischen französischen Schauspieler aller Zeiten. Wer mal sehen will, wie jemand eine Monsterleistung abliefert im hohen Alter, kann sich ich glaube Annie und Monsieur Sanon, das gucke ich nochmal nach, angucken. Da ist er richtig gut. Dafür hat er seinen letzten César, den französischen Oscar, gewonnen. Michel Serrault ist auch in diesem Film rein Darstellung. Also, wir fangen mal vorne an und sagen, es geht um Folgendes. Armand und Albin sind ein schwules Paar und betreiben zusammen einen Drag-Club. Albin ist auch der Star und heißt Zaza im französischen Original oder auf gut Deutsch Sasa. Es ist eine Geschichte darüber, dass dieses Paar zusammen ein Kind großgezogen hat, einen Jungen. Dieser Junge ist 20 und möchte gerne heiraten. Eine 18-Jährige, die er auf der Schule oder im Studium kennengelernt hat und die Tochter eines sehr konservativen Elternpaares ist das gerade in einen Medienskandal verwickelt ist. Diese beiden Paare begegnen sich. Der Sohn versucht dazu beizutragen, dass das gelingt, indem er versucht, seine beiden schwulen Elternteile, also Zaza ist sehr
tuntig.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Medien haben seinerzeit geschrieben, schrill. heute würdest du einfach sagen, also es ist einfach eine begnadete Tunte und es ist auch ansatzweise hysterisch. Das Ganze ist eine Farce. Als diese beiden Paare aufeinander prallen, verkleidet sich Armand dann in Drag und tut so, als wäre er die Mutter dieses Sohnes und ist wie, als wäre er selber sehr konservativ. Das alles ist hochgradig schwierig heutzutage, weil es gibt sowohl im Remake wie auch im Original einen Houseboy, der heißt im Original Jakob und wird vom wunderbaren schwarzen Darsteller Benny Luke gespielt. Im Remake heißt er Agador und wird von Hank Azaria dargestellt, der aus mir nicht erfindlichen Gründen ein weißer Darsteller ist, der in diesem Film einen puerto-ricanischen Houseboy spielt. You never know why. Ein Käfig voller Narren war ein riesiger Erfolg. Und zwar ein so großer Erfolg, dass es zwei Teile gibt, dass es einen zweiten und einen dritten Teil gibt. Die kann man alle nicht mehr angucken, weil im zweiten Teil passieren zum Beispiel so wunderbare Sachen, dass es eine sehr lange, sehr ausführliche und heute wirklich zutiefst erschreckende Blackface-Nummer gibt in Drag. Und diese Witze sind alle ansatzweise homophob. Dieses Paar wird auch nie als das dargestellt, was es eigentlich ist, sondern sind eine Lebensgemeinschaft, sondern die sagen sich auch gegenseitig, dass sie lächerlich sind und dass sie das ist im Original insofern verstörend, als diese Figuren sind nicht lächerlich, sondern wenn du die heute anguckst, sind die zutiefst tragisch. Das sind beides Filme, die nicht von schlechten Regisseuren gemacht worden sind. Das Original ist von Eduard Molinari und The Birdcage ist von Mike Nichols, also einem der besten Regisseure der Welt.
Macht's schlimmer, ne?
So 1996, du würdest heute sagen, das war vor 25 Jahren. Trotzdem ist es unfassbar, was da passiert. Also dieses Paar wird im amerikanischen Remake von Robin Williams und Nathan Lane gespielt. Nathan Lane hat diese Rolle nur bekommen, weil jemand ausgestiegen ist. Und Robin Williams sollte eigentlich mal die Nathan Lane-Rolle spielen und hat das dann nicht getan, weil er gerade in Doubtfire and Drag unterwegs gewesen war und keinen Bock hatte, das nochmal zu machen. Deswegen spielt er jetzt sozusagen The Straight Guy, vor dem diese hysterische Tunte die ganze Zeit auftreten muss. Nathan Lane hat diesen Film angenommen, weil das sein großer Hollywood-Durchbruch war. Das war auch in diesem Fall so. Der Film war wieder ein massiver finanzieller Erfolg. Man kann es heute nicht mehr gucken, weil das ist stellenweise einfach zutiefst rassistisch, zutiefst homophob. Mhm. Man lacht nicht mit den Figuren, sondern man lacht ganz eindeutig über diese Figuren. Und insgesamt sind beide Filme, und das ist das Problem an beiden Filmen, Filme über homosexuelle Figuren für ein heterosexuelles Publikum. Mhm. Beide Filme othern diese Figuren auf unerträgliche Art und Weise, jedenfalls für mich inzwischen, und machen sich über das Leben dieser Figuren lustig. Also es gibt eine Szene, die im Remake besser ist als im Original, ganz einfach, weil Nathan Lane das nicht so überhöht, wie Soro das gemacht hat. Es gibt eine Szene, wo die beiden nebeneinander auf einer Bank sitzen und sich gegenseitig im Prinzip gestehen, dass sie sich lieben und ein Paar sind. Das ist im Remake, wenn man sich nur diese eine Szene anguckt, eigentlich sehr anrührend. Bei Soro geht es überhaupt nicht, weil Soro die ganze Zeit eine Witzfigur ist.
Aber wie schön, dass wir so weit gekommen sind, dass uns das heute auffällt, dass wir jetzt keine Witzfiguren mehr sind.
Ich glaube, das ist dem, also hier ist vielleicht die bitterste Bemerkung, die ich über diese Filme machen kann. Ich glaube nicht, dass das dem queeren Publikum seinerzeit nicht aufgefallen ist, sondern ich glaube, dass es so wenig Repräsentation gab, dass du einfach genommen hast, was du kriegen konntest.
Ja, aber ich meine, wir haben La Cage aux Folles ja auch besprochen in einer unserer allerersten Folgen und da hatte ich, glaube ich, über den Film gesprochen, ich hatte ihn nicht nochmal neu angeschaut und einer von euch war mit mir einer Meinung, dass das ja irgendwie alles total in Ordnung ist und so, man kann mal gut gucken und der andere war so, nee, mochte ich noch nie, ich glaube, das warst du.
Ja, ich mochte ihn noch nie.
Und Paul und ich waren uns einig, dass wir es irgendwie gut
finden. Ich hatte ihn seit 15 Jahren nicht gesehen.
Same. Und dann habe ich ihn kurz danach nochmal geschaut und das ist, ich würde sagen, die einzige Filmkritik, die ich hier losgelassen habe, die ich im Nachhinein bereue, weil ich ihn kurz danach gesehen habe und die Szenen eben mit der Hausdienerin, der auch Albin mit Meine Herrin anspricht und so, das halt so schlimm rassistisch und so schlimm, also die sind ja auch beide so verdummt, also auch Agador im Remake ist ja auch jemand, der zu dumm ist, um zu funktionieren, das ist ja wirklich nur eine Karikatur von einer Karikatur. Und das ist halt so zutiefst rassistisch. Ich habe nach wie vor kein Problem mit der Darstellung des Albans, also mit der hysterischen Tunte, weil ich die irgendwie kenne. Ich habe das Gefühl, ich kenne die auch so im realen Leben.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, so eine Figur zu haben. Mhm. Aber das Spannende daran ist, Nathan Lane hat ja danach noch eine Reihe von anderen Figuren gespielt. Und er hat sehr relativ zeitnah, ich glaube 2 Jahre später, den schwulen besten Freund von Michelle Pfeiffer in Frankie und Johnny gespielt. Und war da einfach ein knuffiges, ganz durchschnittliches Bärchen, der sehr, ich will jetzt nicht maskulin, aber der war einfach nicht schrill, sondern der war einfach schwul. Und das war völlig okay. Das heißt, es wäre auch zu diesem Zeitpunkt schon möglich gewesen, diese Figuren anders zu machen. Das Problem mit La Cage und inzwischen auch mit La Cage als Stück, und die bekannteste deutsche Inszenierung ist mit Helmut Baumann am Theater des Westens, die auch lange lief und ein riesiger Erfolg war, du kannst das heute so nicht mehr machen. Wir sind, und da hat Tatjana recht, wir sind einfach schlauer inzwischen und wir wissen es besser. Mhm. Und das sind beides Filme, die man angucken kann und wo sich mir heute echt die Fußnägel aufstellen.
Es ist jetzt für den Stammtisch gedreht und der Stammtisch ist ins Kino gegangen.
Das ist halt, wir hatten ja das Gespräch auch schon mal über Priscilla versus Tu Wong Fu und ich habe damals fälschlicherweise gesagt, dass also richtig ist, dass ich da auch das Problem hatte, dass ich das Gefühl hatte, das ist für eine, Tu Wong Fu ist für eine Hetero-Audience gedreht worden und Priscilla war eben für uns, basiert ja auf einer realen Geschichte und so. Und ich fälschlich war, dass ich irgendwie das so ausgedrückt habe, als wären die Darsteller auch bei Priscilla schwul gewesen, das ist ja noch nicht so. Aber das war ein ähnliches Problem, ne, dass man plötzlich.
Naja, was Gefühl Guy hatte, Pierce genau ist, darüber reden wir nochmal.
Ja. Aber ne, dass man das Gefühl hatte, plötzlich, es wird jetzt eine queere Geschichte neu erzählt und zwar ohne irgendeine Nähe zu uns. Zuzulassen und zu haben und eine Wertschätzung auch dessen, sondern es wird halt karikiert, es wird überspitzt, es wird so ein Briscoe-Schneider-Ding draus gemacht und that never sat well with me. Also Bosco Schneider fand ich als Kind auch schon scheiße. Ja.
Also nur, weil es mir beim, weil mir das parallel auf YouTube bei der Recherche zu Lacage auch angeboten worden ist. Es gibt schwule Figuren, die komplett überhöht sind und die komplett politisch unkorrekt sind, die ich heute aber einfach noch tief ins Herz schließen kann, nämlich Stefan aus Saturday Night Live. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt.
Ja, ja, klar.
Der ist zu...
I hate her too.
I don't hate her, because I think I think she's hysterical and she's meant to be hysterical.
Es ist aber der Archetypus der Sissy, ne? Also die Sissy ist ja oft eben für Heteros gemacht worden, um zu lachen. Und ganz selten so, dass wir uns damit identifizieren können.
Also, du hast auf der einen Seite recht, natürlich ist es Sissy, weil Sissy das Einzige war, was du homosexuell zeigen konntest, ohne dass du Sexualität zeigen konntest. Mhm. Du konntest zeigen, dieser Mann ist schwul, ohne dass du irgendeine Art von erotischer oder auch nur Interaktion mit einem anderen Mann zeigen musstest. Ich glaube, Lacage war mal, als der rauskam, 78, da gab es ja nichts. Es gab Lacage, es gab Visconti und es gab ein bisschen Fassbinder. Aber es gab keine glücklichen Homosexuellen im Kino. Und es gab auch keine glücklichen Homosexuellen im Fernsehen. Irgendwie so, dass das, was die jüngere Generation heute mit einer großen Selbstverständlichkeit hinnimmt und wofür ich sie so ein bisschen beneide, ist dieses, natürlich gibt es Abbildungen von uns, die aussehen wie wir. Und wir drei, die wir hier sitzen, mussten, glaube ich, mindestens 20 werden, bevor wir mal Leute im Fernsehen oder im Kino gesehen haben, die so waren wie wir.
Mit Würde und die überlebt haben.
Ja, aber es gibt eben auch diesen Blick, dass man nicht eine Figur verkauft für den heterosexuellen Markt. Also da denke ich an diese ganzen Comics von Ralf König, der hat ja immer Klischees bedient, aber immer so liebevoll, dass man jubeln würde, wenn das mal verfilmt wird, ordentlich verfilmt wird, weil seine Verfilmungen waren auch alle scheiße, alle.
Naja, aber wenn man das liebe das Kondom des Grauens, aber ganz einfach, weil es so trashig ist.
Aber
den Könige steht vor einem Tisch und sagt, guck mal, alles Flasche.
Ich habe mit dem Typen mal geknutscht. Der hat früher bei Chantal die Tür gemacht, der Hauptdarsteller, der Hübsche.
Ach, der Hübsche, wirklich, der ist Blondchen?
Ja, mit dem habe ich mal geknutscht, zweimal sogar. Ich habe noch Fotos mit dem. Aber hey, that's another story.
Also was hängen geblieben ist aus diesem Lacage-Film, ist der Song
I Am What I Am.
I Am What I Am. Das ist immer noch eine der schönsten Selbstermächtigungs... Ne, passt gar nicht rein sozusagen in diesen Film, weil der so positiv ist für eine homosexuelle Person, die sich hinstellt und dieses Lied schmettert.
Das Spannende daran ist, dieser Song kommt weder in dem einen noch in dem anderen Film vor.
Was?
Der ist da nicht drin, das ist nur in dem Stück.
Ist nicht dein Ernst. Aber der war doch für das Original oder wurde der erst
für das Musical? Der wurde für das Musical geschrieben.
Ach so.
So, und der kommt in dem französischen Film nicht vor. Und im amerikanischen Film gibt es einen Song, der zweimal vorkommt. Und das ist der schwule Film fürs heterosexuelle Publikum, nämlich We Are Family.
Ach krass. Also, ja gut. Ja. Okay, dann war der Punkt falsch, aber I Am What I Am ist toll.
Ja. Bin ich jetzt dran?
Ja.
Okay. Wir kommen zu einem wesentlich ernsteren Thema, obwohl das war gerade auch ernst. Wir kommen zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Leute, die unser Alter haben, wissen, das war bei uns früher Pflicht in der Schule. Also Wir Kinder vom Bahnhof Zoo wurde bei, ich bin 78 geboren, das Jahr, in dem das Buch rausgekommen ist. Bei uns wurde das gelesen, Pflichtlektüre mäßig, weil man beabsichtigte, damit die Kinder von Drogen fernzuhalten. Das Buch von zwei Journalisten in Zusammenarbeit mit Christiane F., also die haben sie interviewt und haben das dann aufgeschrieben und dramatisiert. Die Journalisten heißen Kai Hermann und Horst Rieck, die haben für den Stern gearbeitet. Das Ganze sollte erst hat angefangen als Artikelserie und wurde dann wegen des Riesenerfolges eben als Buch rausgebracht. Ist mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt und über 3 Millionen Mal verkauft. Das muss man auch erstmal schaffen. Der Film, das Original ist von, also 80-81, Regie hat Uli Edel geführt, der danach durch den Riesenerfolg eben auch dolle Sachen gemacht hat, wie Letzte Ausfahrt Brooklyn, der hat eine Twin Peaks-Folge Regie geführt, den Bader-Meinhof-Komplex und so, produziert von Bernd Eichinger. Ich erzähle jetzt erstmal die tatsächliche Geschichte, weil weder im Originalfilm noch im Remake hat man sich so hundertprozentig an die Fakten gehalten. Christiane F. heißt eigentlich Christiane Felscherino, Jahrgang 62 und wuchs in der Gropiusstadt auf, also in Neukölln, in einer Hochhaussiedlung, wo ich glaube 45.000 Menschen wohnen oder so. Also es ist absurd, wie viele Menschen da reingepfercht worden sind. Hatte eine kleine Schwester, wuchs bei ihrer Mutter auf. Der Vater war so halb da, war so ein unreifer Idiot, der eigentlich was anderes mit seinem Leben vorhatte. Der war irgendwie nicht reif, Vater zu werden. Hat seine Kohle, die er verdient hat, nicht an die Familie weitergegeben, sondern in seinen Porsche investiert und dann zu Hause die Mutter verprügelt, wenn das Geld nicht gereicht hat. Hat die Familie so ein bisschen terrorisiert, bis die Mutter sich irgendwann dann endlich getrennt hat. Die Kinder haben sehr darunter gelitten, dass der Vater eben so war, wie er war. Der hat Christiane F., manchmal ist er nachts an ihrem Bett gestanden und hatte wilde Augen und sie ist aufgewacht, dann hatte sie einmal durch die Wohnung geprügelt ohne Grund und dann durfte sie sich wieder hinlegen. Also ja, da kommen wir her. Christiane ist da in dieser Gropiusstadt-Siedlung aufgewachsen und war von Anfang an desillusioniert. Da stinkt's, das ist eklig, Kinder haben da nichts zu schaffen, das ist auch nicht geplant für Kinder, das sagt sie immer wieder. Hatte in ihrer Klasse die coolste Sau quasi in der Klasse, war ihre beste Freundin Cassie und da war ihr schon wichtig, dazuzugehören, die coolste zu beeindrucken irgendwie. Also Gruppenzwang war ein großes Thema für sie, da kommen wir dann auch gleich noch zu. Und die haben erst so da im Jugendzentrum abgehangen, da in der Gropiusstadt. Da wurde schon so ein bisschen gekifft und man hat so ein paar Trips eingeschmissen und dann irgendwann hingen überall in Berlin riesengroße Plakate. Die haben eine riesen Plakataktion gestartet vom Sound. Das war Europas modernste Diskothek und da war klar, da wollen sie dann irgendwie hin. Und haben das dann auch geschafft. Mit 13 schon sind sie im Sound gelandet. Da ging es dann los mit härteren Sachen und am Ende waren sie dann alle auf Heroin. Die Freunde, die tatsächlich an ihrer Seite waren in der Zeit, sind Axel, Detlef, Stella und Babsi. Und sie rutscht dann in die Beschaffungsprostitution, landet auf dem Babystrich auf der Kurfürstenstraße, den es ja auch so tatsächlich gab. Alle hängen sie am Zoo noch rum. Gibt. Naja, Babystrich ist jetzt nicht mehr, aber den Strich gibt es noch. Alle hängen sie am Zoo rum, das ist so das Zentrum, wo sie sich alle immer sammeln, um Geld aufzustellen und Drogen zu besorgen. Es gab einen Stammfreier, der wichtig ist, weil der, also Detlef hat am Zoo angeschafft und sie stand halt auf der Kurfürstenstraße. Aber dieser Stammfreier hat mehrere von den Kids bei sich wohnen lassen und hat sexuelle Gefälligkeiten eben direkt mit Heroin bezahlt. Deswegen war der bei den allen sehr beliebt. Sie und Detlef haben ein paar Mal versucht, zusammen zu entziehen, waren am nächsten Tag dann immer schon wieder am Start. Ich meine, keiner von denen ist wirklich ernsthaft in die Schule gegangen. Man merkt auch sowohl in den Interviews, also in den echten Interviews als auch in den Filmen, dass sie alle nicht die schärfsten Messer in der Schublade waren. Aber wie auch, ne, wenn man so früh schon mit Drogen anfängt und nicht in die Schule geht. Nach mehreren Entzugsversuchen hat die Mutter sie dann irgendwann direkt von der Polizeistelle, wo sie sie auflesen sollte, ins Auto gesteckt und hat sie in die Nähe von Hamburg auf ein kleines Kaff geschafft, wo sie, ich glaube, eine Schwester hatte oder so. Und hat sie dort deponiert. Und dann ist quasi, hat Christiane zwangsentzogen und ist da kleben geblieben, bis sie 18 war, hat dann eine Ausbildung zur Buchhändlerin angefangen. Und weil dieser Stammfreier, bei dem sie alle untergekommen waren, weil der irgendwann aufgeflogen ist, weil er eben diese ganzen Kinder bei sich wohnen hatte und die Kinder missbraucht hat für Drogen, stand der vorm Gericht. Und bei diesem Prozess sollte sie aussagen. Und da auf der Prozessbank quasi in der Wartehalle ist sie auf einen Sternreporter getroffen, der eben schon länger in dieser Szene recherchiert hat, weil das war für ihn unfassbar, dass es diesen Babystrich gibt, dass die Polizei da wegschaut. Die stehen daneben und sehen, dass 13-jährige Mädchen mit erwachsenen Männern in eine Pension gehen und die kriegen das mit und schauen weg. Das war denen unverständlich und sie haben in dieser Geschichte lange gearbeitet. Eigentlich so ein bisschen gegen das Interesse der Stern-Chefredaktion. Also der stellvertretende Chefredakteur hat damals, als er das Manuskript gesehen hat, noch gesagt hat, was willst du uns ruinieren? So, den Dreck kannst du doch keinem anbieten, das will keiner lesen. Um Gottes Willen, du ruinierst uns. Ja, der trifft Christiane F. und da beschließen sie, also er fragt sie, hast du irgendwas zum Thema Kinderprostitution zu sagen? Und sie sagt nur, und ob. Und da ging es dann los. Also er hat sie mehrmals getroffen, sie hat Interviews mit ihnen geführt, die haben das alles auf Tonbänder aufgezeichnet und das dann eben später in diesem Buch veröffentlicht. Die Christiane wurde durch das Buch, da war sie noch in der Nähe von Hamburg, quasi über Nacht reich und berühmt. Alle ihre Freunde gingen leer aus, also sie hat mindestens 1 Million an diesem Ding verdient und keiner von den Freunden, die teilweise auch mit Klarnamen in dem Buch stehen, hat nur 1 Cent gesehen. Sie kauft sich eine 120 Quadratmeter Wohnung in Neukölln. lebt dort aber alleine und langweilt sich. Also sie, das wird in Interviews, die man dann später mit ihr sehen kann, klar, sie ist, hat sich selber isoliert, weil alle anderen sie auch irgendwie langweilen und sie will auch irgendwie, das ist ihr alles zu anstrengend mit Menschen. Sie lässt sich auch nicht reinquatschen, sie ist trotzig, sie will keine Therapie machen, sie will dies nicht, sie will das nicht. Sie ist dann auch mal in den Knast gegangen, weil sie sich geweigert hat, eine Therapie anzutreten. Also sie hatte die Wahl zwischen Knast oder Therapie und sie sagt, nö, dann Knast für anderthalb Jahre, also muss man auch mal, ne? Aber sie ist halt über Nacht auch ein Star geworden und ist dann, war eine Zeit lang in Hamburg, hat da so mit der kreativen Punk-Haute-Volée rumgehangen, war kurz bei den einstürzenden Neubauten, was ich auch nicht wusste.
Mit Alexander Hacke zusammen.
Genau, hatte mit dem eine Beziehung. Dann war aber auch klar, nö, also stimmlich reicht's nicht, auch nicht für die Neubauten. Ja. Sie lebt immer noch, Christiane F. lebt immer noch, will nach wie vor keine Therapie, ist immer mal wieder an der Nadel. Sie behauptet heute, sie ist 15 Jahre clean, man weiß es nicht genau. Sie hat ein Kind, aber kein Sorgerecht und hat so, naja, wir wollen mal freundlich sagen, sie hat so paranoide Anwandlung und lebt jetzt irgendwo in Brandenburg. So, jetzt kommen wir zum Film. Der Film, also der Buch, das Buch war natürlich so ein Erfolg, dass sie gesagt haben, ja, wir verfilmen das jetzt, wir müssen einen Film draus machen. Und also, ja, die haben den Film größtenteils mit Laiendarstellern besetzt, was dem Film, glaube ich, gut getan hat, weil es dadurch, also A, waren die alle im selben Alter wie die Figuren im Buch auch selbst, was natürlich super ist. Es hat es glaubhaft und authentisch gemacht. Auch die laienhafte Darstellung, wo man manchmal denkt, meine Güte, das ist aber wirklich schlecht gespielt, hat irgendwie funktioniert in diesem Geflecht, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man schaut sich was Echtes an. Also es ist jetzt nicht gut gespielt, weil dann fällt das vielleicht auch wieder auf. Ne, wenn man denen so beim Arbeiten zuguckt, wenn man merkt, ui, das war jetzt aber das und das, da hat sie jetzt das und das gemacht. Also ich glaube, das Laiendarsteller-Ding hat gut funktioniert. Tatsächlich hat der Film auch bis dato im deutschen Kino ungesehen krasse Szenen von Drogengebrauch und Drogenentzug gezeigt. Also diese Entzugszene, als sie und Detlef das erste Mal versuchen, im Schlafzimmer ihrer Mutter zu entziehen, wo sie die ganze Zeit entweder Rotwein oder Blut an die Wand kotzt, man weiß es nicht genau. Sowas hatte man im deutschen Kino so noch nicht gesehen, auf so eine Art von, naja, ich will jetzt mal sagen, journalistische Art, das zu zeigen.
Ein Doku ein bisschen.
Ja, so ein, genau, so ein bisschen. Also es war, man hat Kotze gesehen, man, also da ist ein Junkie, der sich eine Spritze in den Hals jagt und dann strömt ihm das Blut daraus und so. Also man hat wirklich viele ekelhafte Sachen gesehen. Das Einzige, man sieht SM-Sex, ein nackter Mann wird ausgepeitscht und du siehst die Striemen. Das Einzige, was man nicht gezeigt hat, war schwuler Sex. Also die Szene, wo sie Detlef mit seinem Stammfreier überrascht, bei dem er eingezogen ist, wo Detlef gefickt wird und man hört das alles. Aber in dem Moment, wo sie die Tür aufmacht, sieht man die nur nebeneinander liegen mit so einer Decke bis zum Kinn und man ist, ah, alles klar. Das zeigen wir nach wie vor nicht. Ist auch spannend. Ja. Der Film behauptet, genau wie das Buch auch, abschrecken zu wollen. Ich würde mal freundlich sagen, dass er das Ziel nicht erreicht hat, denn ich kann mich erinnern, was der Film damals mit mir gemacht hat. Ich habe damals diesen Film geschaut und habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, ich wäre so gern so cool wie die. Es gibt auch durchaus Szenen, wo, also in der Anfangszeit, als sie in Sound gehen, wo sie dann da irgendwie ausbrechen und es läuft David Bowie und sie rennen durch die Europapassagen und sind irgendwie verrückte Teenager und schlagen so ein Münzhäuschen ein und klauen das Geld und sind einfach super frei und dann stehen sie auf so einem
Europacenter.
Ja. Und dann stehen sie oben auf dem Dach und die Sonne geht auf und es ist halt irgendwie so ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit, das man auch als Zuschauer empfindet, wo man sich denkt, wer wäre nicht gerne in dieser Clique, wer wäre nicht gerne so cool wie diese Kids. Aber es glamourisiert tatsächlich auch den Drogengebrauch und sie als Wrack, das vor der Kamera immer dünner wird, immer krasser wird, immer schlimmer aussieht, das hat mich damals nicht abgeschreckt, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will trotzdem immer noch irgendwie so sein wie sie. Detlef sagt in irgendeiner Szene, da geht es um die Junkies im Club und dann sagt er, je cooler sie sind, umso mehr haben sie gedrückt und so kam das damals auch bei mir an. Ich habe nie mit Heroin bewusst zu tun gehabt, aber ja, der Film hat mich nicht abgeschreckt, Punkt. Man sieht, das ist eine Sache, die man erwähnen muss, man sieht David Bowie tatsächlich in echt, die gehen auf ein David Bowie-Konzert, das ist ein Plotpoint in dem Film und Bowie hatte sich bereit erklärt, sie haben Archivmaterial von einem Auftritt in New York genutzt und haben das eben mit neu gedrehten Szenen nur mit ihm und ihr und ein paar Fans gegengeschnitten, damit das so aussieht, als wären sie wirklich auf dem Konzert in Berlin. Das muss man dazu sagen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Film sein Klassenziel erreicht hat, aber der steht für sich. Also das ist ein Werk seiner Zeit auch und wegbereitend auch fürs deutsche Kino. Ja, voyeuristisch auf jeden Fall. Und ganz oft denkt man sich heute, mein Gott, das muss doch wirklich nicht sein, dass man da jetzt noch draufhält. Aber er hatte zumindest, man hat die Absicht erkannt, dass sie es inszeniert haben, um abzuschrecken, auf jeden Fall. Das konnte man erkennen. nicht so, dass...
Warte mal kurz.
Ja.
Ich muss eine Sache zu dem Film noch sagen, nur damit man ihn richtig versteht und den Unterschied zum, nicht, dass du dir irgendwas Falsches gesagt hättest, und den Unterschied zum Buch begreift. Das Buch ist ein journalistisches Produkt. Es wird nicht von Christiane F. erzählt, sondern über Christiane F. erzählt. Der Film kann das nicht, sondern der Film, das, was du als Glamourisierung wahrgenommen hast, ist der Grund dafür, dass das so rüberkommt, ist meiner Meinung nach, dass wir die Geschichte aus Sicht von Christiane F. erleben. Und Uli Edel hatte damals die Möglichkeit, entweder er schafft eine zutiefst unsympathische Protagonistin, der man beim Absturz zuguckt, oder er übernimmt stellenweise die Perspektive der Figuren. Und natürlich fanden die Figuren das, was sie damals da gemacht haben, geil. Deswegen sieht das teilweise auch ganz schön geil aus. Und ich glaube, das ist einfach eine filmemacherische Entscheidung, so sehe ich das, weil du konntest auch nicht nur Grauen zeigen in diesem Film. Das Remake macht dann was, dazu kommst du jetzt gleich, red mal über das Remake.
Die Sache, ich will dazu gerne noch was sagen, das ist natürlich richtig so. Mir hat sich halt die Frage gestellt, und wir hatten das Thema ja neulich schon mal, ich glaube in der Drogenfolge, dass wir über glamourisierende Drogendarstellung in Filmen geredet haben und dass es für mich immer eher inspirierend war als abschreckend. Die Frage ist halt, muss man das überhaupt machen? Also müsste einem nicht klar sein, wenn man solche Filme macht, dass es immer auch eine inspirierende Wirkung haben kann.
Naja, ohne die Diskussion über Drogen nochmal anzufangen. Leute würden ja nie Drogen nehmen, wenn das immer furchtbar wäre. Sondern Drogen können ja auch sehr geil sein.
Right, aber das so zu zeigen und auch in Gänze so zu zeigen, also es dauert ja auch sehr lange, bis man mal in einem Film zu einem Punkt kommt, wo man denkt, ah, jetzt wird es aber wirklich eklig und das würde ich jetzt wahrscheinlich dann doch nicht wollen.
Ich glaube...
Da ist schon sehr viel inspirierendes Material
über die Wir haben ja eben über Reality-TV geguckt und ich glaube, ein Publikum, das sich den Originalfilm 2021 anguckt, ist auch viel härteren Tobak gewöhnt, als das Kinopublikum es damals war. Das heißt, wenn du Leuten schon mal dabei zugeguckt hast, wie sie Känguruhuden und Kakerlaken essen, ist vielleicht Drogengebrauch
nicht mehr ganz so schlimm. Nicht, um reinzugrätschen, aber ich habe es damals mit 12 wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen und hatte all das noch nicht gesehen. Also für mich hatte es damals trotzdem schon die Wirkung, dass ich dachte, da will ich hin.
Und guck, ich habe es jetzt, das erste Mal habe ich den Film gesehen vor einer Woche, weil der läuft auch auf Amazon jetzt gerade. Und mich hat der nicht so, ich fand das Dokumentarische interessant, so dass dieses Unbeholfene sozusagen, ne, auch wie so ein Fassbinder-Film so ein bisschen. Aber es war jetzt nicht für mich, dass ich dadurch jetzt animiert wäre, Drogen zu nehmen. Und ich fand auch das Eklinge nicht so eklig. Also ich habe diesen Hype um den Film, den ich damals nur so am Rande in den Medien mitgelesen habe als junger Mensch, den habe ich nicht so nachempfinden können.
Das erklärt sich sicherlich dadurch, dass man das noch nie so gesehen hatte damals. Ja. Also das war halt wirklich Schock damals. Egal, wir kommen zum Remake. Ich nenne das Remake gerne Wir Kinder vom Bahnhof 90210, weil es... ja, es ist halt gecastet wie eine Vorabendserie. Es ist, die Leute sind alle zu hübsch, die sind zu alt. Die sind alle zu alt für ihre Rollen. Die sind zu Schauspieler für ihre Rollen. Die sind zu frisiert, die sind zu geschminkt, die sind zu reich, zu überzeichnet, zu eingerichtet. Die Wohnungen sind zu eingerichtet, es ist zu glatt gebügelt. Selbst das Essen, da waren Foodstylists dran. Also es hat alles so einen Blaufilter. Also man guckt sich das an und denkt sich von Anfang an, okay, warum verkauft ihr uns diese Geschichte in so einer Werbeästhetik? Blase. Warum kriegen wir das hier präsentiert, als wäre man da rangegangen, als hätte man sich diesen Stoff nochmal nehmen müssen, um zu sagen, wir machen das jetzt ästhetisch schöner für euch. Warum diesen Stoff ästhetisch aufwerten, damit er sich nochmal verkaufen lässt? Oder was ist das Ziel? Und das, also ich habe die Staffel nicht durchgeschaut, ich habe nach 4 Folgen entnervt aufgegeben, weil ich auch gesehen habe, es führt nirgendwo hin, sondern es ist der Soundtrack ist, also es ist alles ästhetischer, schöner, doller gemacht. Und ja, ich bin sauer. Seriously.
Ja, seriously sauer. So.
Es ist jetzt für Prime produziert worden. Es steht auch bei Amazon Prime drinnen. Wer Prime hat, kann das gucken. Oliver Berben steckt damit drin. Für mich, ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung zu Stafford Wives einen Artikel gelesen von einem Filmstudenten über Stafford Wives und der sagte eben, weil er die beiden Filme verglichen hat, hat er gesagt, ihm hat mal ein Filmprofessor gesagt, alles, was du über einen Film wissen musst, erfährst du in den ersten 5 Minuten. Und wenn man die beiden Bahnhof-Zoo-Geschichten sich nur die erste Szene anschaut und die direkt vergleicht. Der Christiane F., das Erste, was man Christiane F. sagen hört, ist, überall stinkt es nach, oder überall nur Pisse und Kacke. Damit fängt Christiane F. an, das Original, das Remake fängt damit an, dass in einer Traumsequenz, man weiß es nicht, in einem Privatjet Christiane F. in einem super durchgestylten Drogen-Exzess-Party-Moment im Privatjet von David Bowie sitzt und dann gibt es irgendwelche Turbulenzen und alle haben so Mohair-Jacken an und sind irgendwie super glamourös und dann David Bowie guckt sie besorgt an und sie sagt nur, keine Angst, ich kann nicht sterben, ich bin unsterblich. Und man denkt sich so, what? What? Wo geht's euch hier? What is this? Es ist tatsächlich vertane Zeit. Das Einzige, wo die Serie meiner Meinung nach näher an der echten Story ist als der erste Film, ist die Geschichte mit dem Vater, der hier in dem Remake, da kommt der vor und kommt halt auch so vor, wie sie ihn beschreibt in Interviews. Und die Geschichte mit dem Stammfreier, der ist da zwar Tierhändler, Zoohändler, aber ja. Detlef haben sie umgenannt in Benno, weil Detlef wahrscheinlich bei uns so gay geprägt ist, dass man auch das da rausnehmen wollte, um es ein bisschen gefälliger zu machen. Im Sound läuft jetzt Techno. Es ist alles so ein bisschen durchgestyltes Berghain. Und ich, ne, die Geschichte spielt in den 70ern. Ja, da läuft jetzt aber Techno und das stört auch irgendwie keinen. Die einzige POC, also die einzige Person of Color, die man sieht, zumindest in den ersten vier Folgen, die nicht nur durch die Kamera wischt, ist ein modelmäßig aussehender DJ mit Afro, absolut ohne jedes Charisma. Ich weiß nicht, warum sie ihn gecastet haben, wie sie ihn gecastet haben. Der ganz nebenbei bei den Sexorgien superreicher Menschen in Dahlem Kinderleichen verschwinden lässt, wo ich auch dachte, so yay for the representation, vielen Dank, dass wir das heute noch nicht besser können, ist auch spannend. Ich habe es ausgemacht, ich empfehle es dringend, euch das nicht anzuschauen.
Ja, bitte nicht.
Es lohnt sich wirklich nicht. Wenn ihr was gucken müsst, guckt bitte das Original oder guckt Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo, das ist die Interview-Sammlung von Christiane F. und Detlef und Stella. Die Stella ist wirklich hart anzugucken, die ist wirklich schwer gezeichnet von ihrem Drogenkonsum. Aber das sind die realen Figuren, die darüber erzählen, wie es vor dem Film war, wie es nach dem Film für sie war. Und das ist spannend.
Wo gibt's das?
Pack ich in die Shownotes, gibt's bei Amazon Prime, pack's in die Shownotes.
Super. So, ich kann leider über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo die Serie nicht sprechen, weil ich sonst anfange, sehr laut zu schreien. Weil ich mich wirklich, also es ist, glaube ich, das deutsche Medienprodukt, über das ich mich in den letzten mindestens 5 Jahren am meisten geärgert habe. Weil ich selten sowas gesehen habe, was so falsch gedacht ist von Anfang an. Also es ist halt wirklich, ich verstehe die ästhetischen Entscheidungen dahinter nicht, weil es wirklich aussieht wie H&M oder Benetton-Reklame, in der Leute Heroin nehmen, die nicht aussehen, als hätten sie auch in ihrem Leben nur eine Tasse Kaffee getrunken, weil das schon zu drogenaffin gewesen wäre. Die Serie hat ein paar wirklich gute Darsteller, also die Usandowski-Geschwister sind da drin, das sind großartige Schauspieler, die aber auch die ganze Zeit gegen eine Ästhetisierung und Inszenierung anspielen müssen, die es ihnen verbietet, ihre Charaktere irgendwie glaubhaft zu gestalten. Also ich habe das nicht verstanden, warum man das macht. Von all den Remakes, die wir heute besprochen haben, ist das wirklich, da bin ich mit Barbie sehr einig, das, wo ich sagen würde, also selbst wenn man gar nichts anderes zu tun hat, guckt einfach lieber 4 Stunden lang die Wand an, dabei könnt ihr wenigstens nachdenken.
Ja, also alles dazu gesagt. Was Barbie gesagt hat, stimmt alles. Stimmt alles, aber ich mag die deutschen Schauspieler auch überhaupt nicht, die sie da ausgesucht haben. Das sind für mich wirklich die typischen Gesichter. Was ist eine hässliche Frau mit Talent? Die nehmen wir für die Rolle von der Drogensüchtigen. So haben sie es besetzt. Also ich finde, die spielen immer dasselbe. Dieser kleine Waschlappen, dieser kleine Benno-Waschlappen-Freund und so, das sind alles so Gesichter. Da siehst du schon, ach, der hat mal einen Kiffer gespielt, dann nehmen wir ihn hier als Heroinabhängigen und so.
Ich meine, wenn ihr mal einen Film langweilig sehen wollt, der wirklich ein bisschen abschreckt über Drogen, Requiem for a Dream oder so, ich meine, ne, schaut sowas, da ist man wesentlich näher dran.
Requiem for a Dream, oder wenn man mal was Tolles, wo Musik und Drogengebrauch ineinander übergehen, sehen will. Velvet Goldmine kann man immer gucken.
Ach, oder mal lesen, Naked Lunch,
da habe ich auch Betrachtungen zu. Naja.
So, meine Lieben, jetzt habe ich aber noch ein Highlight für Nerds, aber wirklich nur für Super-Nerds. Ich weiß gar nicht, wie ich es spannender aufbauen soll. Es ist nichts für den Massengeschmack. Und zwar geht es um das Filmjuwel, über das wir auch schon öfter geredet haben, The Women. Das ist ja der Film von 1939 von George Cukor. Sehr berühmt-berüchtigt, weil nur Frauen mitspielen, die über Frauen herziehen und mit einer von damals gesehenen Starbesetzung. Die Namen sind heute inzwischen alle Schall und Rauch, bis auf Joan Crawford, die da die böse, männerverschlingende eine der Hauptrollen spielt. Alle anderen waren damals auch Riesennamen, sind aber vergessen. Der Film, ein Schwarz-Weiß-Film, guckt ihr ja sowieso nicht, aber solltet ihr gucken, ist sensationell. Also es ist wirklich nur böses Gossip. Männer kommen überhaupt nicht vor. Über die wird nur gesprochen und hergezogen. Also der ist sehr bitter und böse. Und ein Klassiker, der unverfilmbar nochmal scheint. Dieser Film wurde tatsächlich durch die Remake-Hölle gezerrt. Und zwar nicht nur einmal, sondern 1, 2, 3, 4 Mal. 1956 das erste Mal, da wurde der Film genannt Das schwache Geschlecht, also The Opposite Sex. Und die Rolle der Joan Crawford wurde gespielt von ta-da-da-da, Joan Collins. Und damit zeigt sich schon die Fallhöhe. Joan Collins also als männermordendes Scarlet, feuerrot, Nagellack bemaltes Männermorden ist etwas. Der Film ist mit Recht untergegangen, also ein 1956. Ich meine, da haben die solche bösen Filme gar nicht mehr machen dürfen durch die Zensur und so. Und dann ein tragisches Highlight in der Remake-Geschichte ist auch die Neuverfilmung von 2008, The Women, wieder als Originaltitel. Aber da könnt ihr mehr sagen, wer da mitspielt. Ich erinnere keinen
Meg Ryan, Annette Bening, Deborah Messing, Jada Pinkett Smith.
Alle.
Man muss einfach nur wissen, dass Jada Pinkett Smith irgendwo mitspielt, das reicht.
Ja, aber trotzdem ein mordsschlechter Film. Ich habe ihn einmal geguckt.
Nee.
Ich weiß es nicht mehr. Carmen Electra, glaube ich.
Ah.
Ja, also ganz schlimm. Alles große Namen, aber der Film ist richtig, richtig scheiße geworden. Und den muss man auch nicht gucken. Und den mit John Collins muss man natürlich auch nicht gucken. Aber wenn man so ein kleiner Forscher ist wie ich und auf Seiten im Internet kommt, die nicht unbedingt zu empfehlen sind, dann findet man ein völlig vergessenes Kleinod, und zwar die vierte Verfilmung in diesem internationalen großen Reigen von schlechten Verfilmungen. Gibt es also auch eine Verfilmung vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk. Und zwar hat Fassbinder im Deutschen Schauspielhaus diesen Film auf die Bühne gebracht und hat ihn genannt Frauen in New York. Und das war ein Theaterstück, das hat er mit großem Erfolg 1977 in Hamburg gezeigt. Und der Erfolg war so groß, dass der NDR das einen Abend im Prinzip ohne Publikum abgefilmt hat. Und diese Filmaufnahme existiert noch in wahnsinnig schlechter Qualität, aber es ist so ein Highlight. Also dieses Stück, wo die Frauen über die Männer lästern und ja sozusagen Temperament und Emotionen zeigen müssen. Und das hat Joan Crawford ja wirklich ganz toll gemacht und Norman Shearer und so. Die waren ja auch in Wirklichkeit alle verfeindet, haben alle mit denselben Studienbossen geschlafen. Und nun wurden die alle vor die Kamera gezerrt und mussten ihre Verfeindungen wieder aufleben lassen. Das war ja sensationell, das war ja Futter. Und nun hat also Fassbinder gesagt, ihr spielt das so bitte wie in allen meinen Filmen, ausdruckslos, keine Emotion, statuesk, ihr bewegt euch gar nicht und ich filme euch oder ich zeige euch nur hinter Glas, an dem Wasser runterläuft oder Vorhängen, also der hat ja immer gerne so durch Medien sozusagen, als um die Isolation der Figuren zu verdeutlichen und das hat der NDR umgesetzt. Man sieht im Prinzip gar nichts, weil es ist alles dunkel, es gibt kein Licht. Dann ist immer eine Glasscheibe zum Publikumsraum, an dem Wasser hinunterströmt und man sieht nichts. Also man sieht nur dahinter Wellengesichter, unscharf. Aber diese Gesichter gehören Frauen wie Eva Mattes, Margit Carstensen, Irm Herrmann, Gisela Uhlen, also die ganz tollen Fassbinder-Frauen. Barbara Sukowa als in der Joan Crawford-Rolle. Also die ausdruckslos vor sich hinstarren, roboterhaft die Szene betreten und wieder abgehen und ansonsten auch nur ihren Text so runterleiern.
Die Stepford-Frauen.
Ja, die Stepford-Frauen. Aber das ist nun der groß die, wie soll ich sagen, die größtmögliche Verfremdung dieses Stoffes, die man sich vorstellen kann, und dadurch ein Genuss, ein absolutes Highlight, das so zu sehen, weil wer hätte sich getraut, diesen Film so zu inszenieren, außer Fassbinder? Und ein Highlight, sich das anzugucken. Also ich liebe dieses Remake, was man wirklich nur mit großen detektivischen Spürsinn auffinden kann im Netz.
Aber gibt es denn irgendwas Positives an diesem Ding, außer dass es halt so grandios gescheitert ist, dass wir es gerne gucken?
Ja, also die Geschichte ist ja die gleiche, aber diese Stimmen, also bei Fassbinder transportiert sich ja nichts über Ausdruck, sondern nur über Stimmen. Und so eine Gisela Uhlen, die schon seit 1920 ein Ufa-Star war, die macht das halt mit einer, so wie manche Schauspieler schaffen es, durch ein Zucken der Augenbraue eine Welt entstehen zu lassen. Mhm. Und so schaffen die das mit den Stimmen. Barbara Sukowa war sensationell, ganz blutjung noch. Eva Mattes, völlig hysterisch. Irm Hermann, wie Irm Hermann halt ist. Diese Stimmen und dieses reduzierte Bewegen, das verstärkt jede kleine Bewegung so unermesslich. Und dann immer dieses rauschende Wasser oder irgendwelche Vorhänge und alles in Schwarz und so weiter. Also das ist so toll. Also ich liebe das, weil ich mag so Inszenierungen, wo wirklich der Text die Hauptrolle spielt. Das ist ja in diesem Fall so. Und wo du dadurch gezwungen wirst, zuzuhören. Und wenn gute Schauspielerinnen diesen Text so bringen, dann eröffnet sich ein Riesenkosmos in deinem Kopf. Und das ist ein Seherlebnis, das hast du nicht mehr beim Original, finde ich.
Ein Film schöner als jedes Hörspiel.
Ja, genau, es ist im Prinzip ein abgefilmtes Hörspiel. Aber ich liebe es sehr. Also es ist so durchgeknallt, dass man da sagen kann, wow, Hut ab. Und vor allen Dingen Hut ab vom NDR. Ich meine, dass die das überhaupt abgefilmt und gesendet haben, das würde ja heutzutage niemand mehr machen. Wo sind die Mutigen, die heute noch so eine Chance geben? Also vielleicht war es jetzt mit Berlin-Alexanderplatz der Verfilmung, dieser Neuverfilmung, dass da Geld für gegeben wurde, was in meinen Augen ja auch ein ganz tolles Remake geworden ist zu der Serie. Aber ansonsten ist ja, wie gesagt, dieser Einheitsbrei von Oliver Berben und der, wie heißt die Firma, die da im Hintergrund steht? Auch Ufa, oder nicht? Ufa ist Fußball. Genau. Also auf jeden Fall diese ganze Serienscheiße, die da rauskippen in die Bergdoktor-Fernsehwelt, also zum Kotzen alles. Da ist sowas natürlich wirklich Honig, den man denn nochmal entdecken kann als Kleinod. Das war ein schönes Remake, fand ich. Kann ich sehr empfehlen. Geil. Ihr werdet es alle nicht finden, aber ich kann es sehr empfehlen.
Also wer Irm Hermann noch mal irgendwo sehen will, Loriot, ne? Papa Ante Portas, ich freue mich über deinen schönen Anhänger, das ist Irm
Hermann. Ja, die bitteren Tränen der Petra von Kahn kann man auch jederzeit noch mal gucken.
Man kann alle Fassbinder-Filme fast noch mal gucken. Also unter dem absurden Gesichtspunkt kann man sie alle gucken. Unter dem, das ist richtig gutes richtig guter Film, kann man nur ein paar gucken.
Ja, also über Fassbinder machen wir, wie gesagt, irgendwann noch
mal. Nein. Doch, wir müssen. Nein. Doch. Nein.
Ja, wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht machen, weil Barbie das nicht möchte, empfehlen Tatjana und ich an dieser Stelle mal unsere liebsten Fassbinder-Filme. Also wer sich mal so richtig gruseln will, kann auch einen Film gucken, den...
Halt, willst du wirklich, nein, wir müssen Barbie zwingen. Barbie macht Angst, Essen, Seele auf. Da kann sie nichts gegen haben. Den Film wirst du lieben, Barbie. Wir verpflichten dich jetzt. Wir hören auf zu reden, Paul. Gut. Wir machen es nicht.
Wir machen eine Fassbinder-Folge
und Barbie muss Angst essen, Seele auf. Und danach wird sie hier heulend, wird sie Abbitte leisten.
Ich freue mich jetzt schon.
Ich glaube ja auch, dass du die Ehe der Maria Braun leben wirst.
Ja, das ist auch eine gute Idee für Barbie.
Yeah. Dann haben wir jetzt schon meine zwei Filme.
Genau.
Ich freue mich jetzt schon. Ja, in freudiger Erwartung möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr
Leute, ihr seid live dabei bei einem Bewusstseinsprozess. Den Barbie Burger durchmachen wird. Denkt an unsere Worte heute.
Ja. An dieser Stelle würde ich euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr noch weitere Filme habt für einen Bewusstwerdungsprozess der Barbie Burkout, könnt ihr uns die gerne schicken an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt, also ne, ist immer das To in dem Wort. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich pack's auch in die Shownotes. Auf Wiedersehen, gute Nacht.
Auf Wiedergehört.
Es war schön mit euch. Bis nächstes Mal.
Tschüss.